Aber eigentlich muss man ja trotzdem sagen, mir reichen auch 6 Tracks.
Ja, das ist viel zu viel, aber hau 30 Alben im Jahr raus. Fuck it.
Können nie können auch Leben. Skizzen sein, oder?
Ja, ich mach jetzt, ich werde jetzt Nas so, weißt du?
Genau.
So, und will mir wirklich 40, 50 Dinger oder was.
So, wir sind wieder zurück, wir sind wieder da. Mucke und Mischkonsum mit allen echten.
Gang.
Ja. Genau, ich würde nicht viel labern, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und zwar, wer hat letzte Woche angefangen? Ich habe letzte Woche angefangen, oder?
Ich glaube, hast du angefangen? Oder hat Robin angefangen?
Ich glaube, Konstantin.
Ich glaube, ich habe letzte Woche angefangen. Das heißt, es ist diese Woche, bist du am Drücker.
Ja, ja. Zum Glück bin ich mehr als vorbereitet dafür. Nicht. Spaß. Also gucken wir mal hier rein, ne? Ich habe eben noch auf der Fahrt hierher, das ist ja immer so eine halbe Weltreise, aber da habe ich wieder einen alten Song entdeckt, den ich 2018 oder so gefunden habe, von einem Künstler, der aus Wiesbaden stammt. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber der große Bruder von einem Kumpel von mir, der war mit dem sogar in der Klasse und der hat sich dann irgendwann nach England begeben und ist dann dort in den Rap-Kosmos eingestiegen. Erstmal Underground, aber ich glaube mittlerweile, ich habe ihn jetzt nicht so auf dem Schirm, aber läuft bei dem ziemlich gut. Hat auch ein eigenes Business hochgezogen. Vielleicht kennt ihr ihn. Sein Name ist Calvin Colt.
Oh, ja.
Schon mal safe.
Turn up. Ja, und der Song, den ich von ihm kenne, ich kenne keinen anderen Song. Ich glaube, irgendwann mal so auf YouTube was angeschaut, aber das ist der einzige, den ich wirklich so krass gepumpt habe, heißt Moon.
Okay. Mm. Buried Alive kennst du nicht? So heißt er
doch. Ah, doch, klar, den kenne ich auch, ja. Aber also der ist im Loop, wenn ich den höre, weiß ich direkt Bescheid. Bei Buried Alive, das müsste ich, glaube ich, noch ein, zwei Mal hören, bevor ich wieder so im Film bin.
Ja. Es gibt auch noch irgendeinen Song mit Marvin, der relativ bekannt ist.
Ja.
Legend oder so?
Ja, Legends, genau. Legend oder
der Legend. Hat auch noch einen Song mit diesem türkischen Rapper, der auch mit Ufo mal was gemacht hat.
Ezel?
Ezel, genau. Ja. Hat er auch einen Song, glaube ich, mit ihm.
Auf irgendeinem Album war auch einer mit so einer Mariachi-Band halt im Beat drauf, der super getan hat.
Ja, der hat ja auch mal irgendwann ein paar deutsche Wörter so mit eingebracht.
Definitiv, das macht er eigentlich regelmäßig.
Ja.
Aber wenn ihr Bock habt, wenn Legend, ihr Moon kennt, kennt ihr Moon?
Moon kenne ich tatsächlich, glaube ich, nicht. Sag mir jetzt jedenfalls vom Namen her.
Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr davon haltet, weil ich habe direkt, als ich den Beat gehört habe, zum ersten Mal schon genau gewusst, okay, was war, also an welchem Sample ist es orientiert oder vielleicht wurde sogar genau dasselbe Sample verwendet.
Na, jetzt müssen wir natürlich erstmal die Verbindung wieder herstellen. So, hier sind wir. Ab geht's.
When I leave, make sure you keep the keys. You know I'll be back soon, I always come back, boo. Whenever I stare into the sky, I start to realize. Whenever I stare into the sky, I start to realize.
Ja, sehr, sehr krasser Song. Also ich mich, in, also bevor ich jetzt noch was dazu zu sage, würde mich jetzt erstmal interessieren, was du meinst, was eben dieses Sample ist.
Aber hast du eine Idee oder gib mal irgendwie was ab, was du...
Boah, also teilweise kam mir so Life is Good, so vom Sound her, aber ich weiß, dass, weil Life is Good ist kein Sample, deswegen weiß ich, dass es das nicht sein kann. Dass so, vor allem dieser das Sounddesign an sich klingt ein bisschen ähnlich. Aber ansonsten... Keine Ahnung, deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt sagst.
Also, das ist ja auch nur ein Gefühl. Ich habe ich habe keine Research gemacht oder so.
Nee, aber deswegen, ich bin mal gespannt.
Swimming Pools von Kendrick.
Okay, ja, Swimming Pools von Kendrick weiß ich auch, dass es kein Sample ist.
Okay.
Ist auch komplett vom Scratch produziert von T-Minus. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie.
Also, nur dieses, was du am Anfang, was ist das im Hintergrund? Ganz am Anfang?
Ja, so ein Pad meinst du, dieser Sound.
Ja, das. Hold up, Drake.
Aber das erinnert, Drake. Da erinnert mich der Sound nämlich, also es ist irgendwie so ein Pad, was so ein bisschen gestretchten, so time-stretched ist. Aber das erinnert mich halt deutlich mehr an den Sound von Life is Good, als jetzt bei Swimming Pools. Bei Swimming Pools ist es deutlich, das ist deutlich mehr Body, so das ist, hier ist es so relativ dünn und Swimming Pools hat so, ist so richtig massiven Sound. Vor allem, weil auch noch mehr so Bass drin ist. Aber was ich hier halt richtig geil finde, ist der Einsatz von dem Vocoder in der Hook, wie der so teilweise nur so einzelne Wörter quasi doubled mit dem Vocoder. Das gibt ihm so, das wird dann auch vor allen Dingen breiter, also hat es, glaube ich, gedoppelt links, rechts. Dadurch kommt das so richtig Da kriegt man richtig so einen Schub von Emotionen, von so einem, wie heißt das, so Gänsehaut, was so nicht Gänsehaut, was im Rücken runterläuft. Wie sagt man das denn? Ein Schauer, den Schauer in den Rücken runterläuft. Ja. Genau, und generell auch der Beat, so die Produktion ist richtig geil. Ich mag das generell, wenn es so simpel ist, also so ja, einfach so wenige Sounds. Und das hat er richtig gut da, also wahrscheinlich, wer das produziert hat, das kann ich auch mal gerade gucken, das würde mich auch mal interessieren. Truva Music, okay, Shoutout Truva Music, hab ich schon nie gehört, aber sehr geil, sehr geile Produktion. Ja.
Ja, ja, das war auf jeden Fall wild. Soll ich noch einen?
Ja, also ich würde vielleicht gut geschafft haben. Nochmal so Life is Good, dass ihr versteht.
Hau mal rein. Sound.
Da mache ich nämlich diesen Sound. Das ist halt eine andere Tonlage, aber es ist auch so eher so dieses Dünne,
ja,
was sich so ein bisschen so nach so einer gestretchten Stimme anhört.
Aber machen wir jetzt Swimming Pools noch dazu im Vergleich an?
Ja.
Ja, das ist halt direkt ein fetter Bass noch am Start, aber dieses, die hellen Töne, finde ich, sind halt sehr ähnlich.
Ja. Das ist halt auch, das ist einfach so ein
Patch. So ein verschlafenes, so ein verschlafenes Dizzy Klimper.
Genau.
Ja, Mann. Ja, das ist die Fachbezeichnung.
Ja, absolut.
Das ist die Fachbezeichnung. Oh, ich habe hier noch was ganz Schönes gefunden. Ein, eigentlich permanent wunderschöner Song, der überhaupt nichts mit Rap zu tun hat, und zwar Walking in Memphis. Auch immer wieder gerne gehört, per eigentlich in jeder Playlist drin, kranker Track.
Ich habe auch so mal angeguckt. Ich glaube, sie kennt jetzt, ist keiner, der den nicht kennt, so, aber...
Naja, aber er ist bei mir nicht so frequentiert anscheinend wie bei ihm. Also ich höre das eigentlich so random, wenn es irgendwo läuft höchstens.
Ich höre den so oft, Digga. Wirklich.
Fresh, ja. Manchmal gibt es ja auch so Dinger, wo man völlig dran vorbeisieht. Wenn man sie dann hört und man kennt die seit 100 Jahren und dann hört man das erste Mal so richtig irgendwie hin, weil jemand das sagt, so auf einmal denkt man, wow, krass, das ist ein fetter Track, so.
Ja, Digga, ist, ja. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beer. Walking in Memphis.
Fresh, Alter. Ja. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ein Track so alt ist, aber halt oft im Radio lief oder so früher oder irgendwie von Familie gespielt wurde oder sowas? Man hat den in seiner Kindheit oft gehört, als man klein war, aber man konnte kein Englisch so.
Ja.
Deshalb weiß man, man hat keine Ahnung damals gehabt, worum es in dem Track geht.
Ja.
Und auch als man es eigentlich hätte verstehen können, so, hat man halt nicht hingehört, weil den Track hat man schon 100.000 Mal gehört, so mäßig.
Ja.
Und wenn man den Track dann mal bewusst hört, verbindet man damit einfach nur so ein Gefühl, weil du weil du ja nichts verstanden hast und gar nichts. Du hast nur diese Musik gehabt und auch die Vocals waren praktisch einfach nur Musik. So.
Ja. Ist übertrieben auf jeden Fall.
Ja, das habe ich gerade auf jeden Fall massiv gehabt.
Meistens bei so Songs, die eigentlich übertrieben viele Beleidigungen drin haben. So Lollipop von Lil Wayne. Ja, so als Kind, das war so mega geil. Dann irgendwann so, Digga, das ist eigentlich voll der Asi-Track, Mann.
Ja, feier ich heute noch, aber...
Ja, safe
trotzdem.
Aber so weißt du, dieses Feeling, du hast jetzt ein ganz anderes Gefühl. So als kleiner Hosenpisser auf dem Pausenhof hast du den Song, fühlt sich cool. Oder Digga, was war das?
Oder auch so Bloodhound-Gang-Shit oder so, Alter. Mhm. So, wie heißt das? Volkswagen Uniform und so, Alter. So zum Beispiel.
Übertrieben, safe, ja. Ja,
mega
also,
schöner Check, Digga.
Wir können auch gerne so weitermachen, aber ich würde sagen, das war mein Beitrag dann für diese Woche.
Ich wollte dazu nur sagen, was ich mal so bei diesen alten Songs so krass finde, was heute halt so super selten ist, was da für crazy Akkord-Changes drin sind und so teilweise auch ganze Tonartwechsel. Früher war es ja extrem üblich, dass die Verses in Moll waren und das dann in der Hook zu Dur gewechselt hat. Ich muss dazu sagen, davon bin ich eigentlich kein großer Fan. Das macht es meistens so kitschig oder es klingt dann so... Also ich bin sowieso ein Dur-Hater, das habe ich auch schon mal erwähnt. Aber ich finde es halt super kreativ. Vor allem bei dem Track fand ich es jetzt richtig geil. Wieder in der Mitte kam dann so ein super interessanter Akkord-Change, der das bringt einen nochmal so eine ganz andere Welt rein. Das macht, nimmt nochmal so ein bisschen die Fahrt aus dem Ganzen raus und dann kommt es wieder zurück. Also es macht sowieso einen richtigen Break in das Ganze rein und dann.
Also diesen Tell Me Are You a Christian Shelton, wo dann so Tell Me Are You Tonight.
Also boah, ich weiß jetzt nicht, wie die Lyrics da waren. Das war auf jeden Fall hier. Ich kann gerade gucken. Das war bei mit dem Catfish und dem auf dem, ah, auf dem, ja, Table an, mhm, der Stelle.
Also direkt nach der Hook.
Ja, ich glaube, ja, genau, das ist nach der Hook, genau, ja. Und das, also ich finde, das ist ein bisschen schade, dass das heutzutage so selten ist, mhm, dass du wirklich so eine, so ein, eine Dynamik in dem Track hast. Also wirklich so Parts, die so richtig krass aufgehen, auch hier, wie es dann in der, am Ende mit den, diesen Gospel-Chören, die noch reinkommt, wie es dann nochmal so eine Stufe drauflegt. So, ja. Das ist so selten, ja, heutzutage. Ja, ja. So, deswegen macht es auch so Spaß, so alte Musik wieder zu entdecken und immer wieder da zurückzukommen und das wieder, ja, sich anzuhören.
Ja, meine Mom war in einem so einem Rockcore oder so. Die haben auf jeden Fall mal so ein Event gemacht, wo die halt nur so alte Rockballaden gemacht haben und da war halt auch Bohemian Rhapsody dabei. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, so einer der schwierigsten Songs, die man eigentlich performen kann als Gesang, weil der, ja, was weiß ich, wie viele Tonarten drin hat.
Ja, und Tonarten ist, glaube ich, kein großer Wechsel, aber ich glaube, der Sprung zwischen den Höhen von dem Sänger ist halt extrem,
ja,
extrem stark.
Stark. Ja. Ja, gut, das kann natürlich sein. Und der Chorleiter oder der Typi halt, der den beigebracht hat, der hat halt auch genau davon gesprochen, dass das halt früher ein ganz anderer Anspruch war. Heute, ja, schafft man es eigentlich zwischen zwei Bereichen immer zu bleiben und, ja, theoretisch kann das jeder. Also das ist, hat nichts mehr mit großer Gesangskunst zu tun.
Ja, ja, also klar, so die meisten Songs sind ja, glaube ich, sogar, also ich denke mal generell so die Vocal Range von so einem 0815 Sänger heutzutage ist relativ beschränkt. So klar, es gibt immer noch Sänger, die eine riesen Range haben. Zum Beispiel The Weeknd ist jemand, der eine krasse Vocal Range auch auf jeden Fall hat. Und auch so außerhalb vom Pop generell sind da schon Leute, die wirklich noch viel auf dem Kasten haben. Aber so, ich denke mal, so die Mainstream, so das ist alles ziemlich kleine Vocal Range und die Songs sind extra in Tonarten gewählt, die möglichst einfach, also auf diese Stimmlage natürlich passen. Und
ich finde den Vergleich ein bisschen unfair, wenn man halt an unserer Stelle ist.
Ja.
Weil klar, wir kennen jeden Trottel, der heute rauskommt, so. Und damals war ja auch nicht jeder Freddie Mercury.
Ja.
So, und ja, diese ganzen Leute, die damals eventuell vielleicht dann auch unterwegs waren mit ähnlicher Range und so, die kennt man dann heute gar nicht mehr. Das war so ein One-Hit-Wonder, wo man so einen Track irgendwie von kennt oder so.
Ja.
Deshalb, also heute ist es so, aber wie es damals war.
Ja gut, das ist sowieso, glaube ich, diese rosarote Brille, die man auf so diese vergangenen
Ehren hat. Ja, man kennt so das Beste halt.
Eben, man sieht sowieso immer nur das Beste aus der Zeit. Und
da gab es ja auch, allein in den 80ern gab es ja anscheinend so viel Müll,
ja,
also von,
ja, ja,
dem unsere Eltern erzählen, das haben wir nie gehört.
Ja, wenn wir auf 80er, 90er, war so viel Schrott dabei zum,
ja,
Beispiel.
Ja, ja. Ja. Oder wenn wir auf 80er, 90er Partys gehen, laufen immer dieselben Songs, aber man muss ja auch mal so irgendwie so
die besten
Songs, die Retro-Tracks mal sich reinfahren, da gibt es ja unzählige, die wir alle nicht kennen.
Ja,
ja, ja,
ja, das stimmt schon, hast du eigentlich recht, ja.
Ja, und ich wollte Ihnen noch irgendwas sagen, was heutzutage auch sehr, sehr üblich ist, dass es einfach nur, also vor allen Dingen im Hip-Hop, maximal 1 bis 2 Akkorde verwendet werden. Also wenn du 3 Akkorde drin hast, ist schon krass. Und es sind immer dieselben 2 Akkorde. Also klar, in der unterschiedlichen Tonart, aber von der Funktion her werden fast immer nur die 1, 4 und 5 verwendet.
Hat das nicht mal Ed Sheeran irgendwie in einem Interview gezeigt? Der hat doch mal anhand von 2 oder 3 Akkorden einfach jeden Song gespielt.
Ja, ja, gut, das ist so. Das sind,
ich hab das Video auch gesehen.
Das ist diese, es gibt auch so ein super bekanntes Video von, du weißt, wie die heißen, diese Gruppe?
Mit dem Vorkreuzern.
Hä?
Mit dem Four-Chord-Song.
Ja, ja, die haben so einen kompletten Live-Auftritt, wo die so jede Menge Four-Chord-Songs spielen. Das sind dann Four-Chord-Songs. Die haben wenigstens 4 Akkorde gehabt.
Mhm.
Und heute, also im Hip-Hop ist es halt 1 bis 2 Akkorde.
Mach mal Hälfte weniger.
Krass.
Ja, ja.
Zeitsparen.
Awesome. Ah, genau, Access of Awesome heißen, ja. Und das finde ich halt schon krass. Also ich, da finde ich es immer sehr schön, wenn dann auch bei Hip-Hop-Tracks Dinger dabei sind, wo du wirklich so Chord Changes drin hast. Das sind dann vor allen Dingen so auch so Artists, zum Beispiel Mac Miller oder sowas, die haben da häufig schon mal so ein bisschen weiter fortgeschrittene Sachen, die auch so Influences aus so Jazz oder sowas häufig drin haben.
Gut, Mac Miller hat ja auf einer Songstruktur gerne unorthodoxen Scheiß gemacht, wo dann am Ende praktisch nochmal so ein irgendwie outro-mäßig noch so ein halber Song dranhängt, irgendwie der komplett einen anderen Vibe hat oder so, oder Beat Changes und so.
Ich habe letztens erst über Mac Miller gehört, dass bei seinen Alben, die waren immer so aufgebaut, dass das wie so eine Lifetime in sich war, sodass der erste Song die Geburt quasi war von diesem Charakter und der letzte Song war der Tod von dem und dann hat das nächste Album hat dann wieder irgendwie angeknüpft mit dem ersten Song an den letzten Song von dem vorherigen Album.
Geil. Also es gibt auch so Alben, wo dann der letzte Ton vom letzten Track irgendwie so direkt an den ersten Ton vom ersten.
Das haben wir letztens drüber
gesprochen. Genau.
Bei Igor war das, ist das.
Ja.
Ja, ja, aber das ist also Mac Miller sowas nicht, nur thematisch irgendwie.
Ich glaube, bei Circles das letzte, was rausgekommen ist?
Ja, bei Circles kann ich das auf jeden Fall mir vorstellen, aber also der hat das so thematisch bei mehreren Alben gemacht irgendwie. Das
ja.
Okay, crazy.
Ja, der hat ja, wie du es gesagt hast, anscheinend das dann ja von Album zu Album sogar weitergezogen.
Genau. Das ist halt nicht nur, dass das mal bei einem.
Also bei Swimming und Circles gehören zusammen. Das ist
krass, Alter.
Das ist mir bekannt, aber. Da muss ich nochmal reinhören.
Ja, auf jeden. Ich habe viel zu wenig Mac Miller gehört, muss ich sagen.
Das nicht, aber das ist mir trotzdem so.
Ich habe viel zu wenig Mac Miller gehört. Ja, hart. Sehr, sehr stark. Ja, den Anspruch habe ich ja auch. Ich versuche ja auch immer wieder unsere Songs, die schon bis jetzt so im Backend liegen, immer wieder so zu strukturieren, dass es halt aneinander anknüpfen kann und der ganze Vibe nicht verloren geht. Ja. Und klar, also wenn man jetzt mal Plan A mit Optimum vergleicht, sind es natürlich schon Welten, würde ich sagen, von dem Anspruch an den Rap grundsätzlich und auch so, was die Stimmbearbeitung angeht. Aber trotzdem finde ich halt, dass dann so ein Song wie Alles zieht vorbei, auch das Ende von dem Ganzen, nochmal so ein Revival von Optimum gegeben hat, was so ein bisschen die Range gepasst hat, aber halt trotzdem neueren, Rap-lastigeren Style gebracht hat.
Ja.
Und so sehe ich halt auch die nächsten Projekte. Dass wir halt immer wieder zwar neue Elemente mit einfließen lassen, aber größtenteils halt diesen roten Faden weiterziehen.
Ja.
Und dass man auch so, nachdem der letzte Song rausgekommen ist, der nächste Song, der rauskommt, auch irgendwie so musikalisch anknüpfen kann.
Ja. Ich finde, sowas ist halt vor allen Dingen wichtig, wenn man halt sich dann mal daran setzt, wirklich sein erstes Album zu machen und wirklich ein Debütalbum. Klar, bisher sind ja nur EPs gewesen. So, ich denke, da ist auch das ist nicht so wichtig, dass das in sich so ein zusammengeschlossenes Ding ist, vom Sound her und so. Da kann man schon deutlich mehr variieren. Auch jetzt bei einem Mixtape oder so, deswegen unterscheidet man ja darunter. Ich finde, bei einem Album ist es mir als Künstler auch schon wichtig, dass man sich von vornherein hinsetzt und sich ein Konzept überlegt, vielleicht eine übergreifende Story. Und auch einen Sound, dass du von vorne, dass der erste Schritt ist, wir machen ein Sounddesign für dieses Album. Wir suchen uns Sounds raus, die dann immer wieder wiederkehren in diesem Album. So. Und damit du wirklich, wenn du einen Song hörst von diesem Album, du direkt die Verbindung dazu hast. Okay, das ist von dem und dem Künstler, das von dem und dem Album, weil so, das
die Genetik ist zum Beispiel oft auch hatten. Das finde ich, macht auch ein gutes Album aus. Das sind nämlich die Alben, die ich mir am Release Day dann auch mehrmals direkt anhöre und hintereinander im besten Fall noch und nicht irgendwie, ja, ich kenne den Künstler oder ich mag den Künstler traurigerweise und ich höre mal rein und dann ist das, keine Ahnung, traurigerweise, weil du dir dann nach der Hälfte des Albums denkst, ich würde das auch gerne irgendwas anderes hören, aber ich ziehe es jetzt trotzdem durch, so, weißt du?
Ja.
So, und
ja, stimmt.
Das sind aber die Alben, die meistens halt richtig hart gehen, so an Replay-Value.
Das haben wir ja schon eigentlich mal gemacht, als ich mich ja mal hier für eine Woche eingenistet habe.
Ja.
Und das sind ja auch echt ganz geile Sachen geworden.
Ja.
Ich weiß gar nicht, warum wir dann das umgeschwenkt haben.
Das war, glaube ich, einfach aus der Sicht heraus, wie was sinnvoller ist als Künstler an unserer Position, ein Album zu veröffentlichen, vor allen Dingen in der momentanen Zeit. So, ich glaube, ein Album macht wirklich erst dann wirklich Sinn, wenn du schon einen gefestigten Kern an Fans hast.
Ja, klar, an deinem Debütalbum wirst du irgendwo auch gemessen, so ein bisschen. Außer du hast es halt wirklich rausgebracht,
Also bist halt Ausnahme, so wie Apache oder sowas, wo du halt dann irgendwie 4, 5 Singles auskoppelst und plötzlich bist du halt.
Ja, ich hab, also bei dem bin ich nicht dran, ich weiß nicht, ob der überhaupt schon ein Album hat, so keine Ahnung.
Der hat doch schon 2 ja, oder so, echt? Oder? Also auf jeden Fall ein Album, auf jeden Fall.
Wäre das bei Wer wird Millionär gefragt worden, hätte ich den Telefonjoker verwendet, Alter.
Boah, also ich glaube, ich hätte Publikum sicher genommen.
Ja. Das ist wahrscheinlich sogar noch einfacher.
Thunfisch und Weißwein oder so, oder? Ist, glaube ich, das Album Thunfisch und Weißwein.
Der hat auf jeden Fall, irgendeins hieß einfach nur Platte.
Das war vielleicht zuerst, I don't know. Ja. Aber das ist ja auch nämlich das, stimmt, ist eigentlich ein cooles Thema. Wir versuchen ja auch immer, trotz dessen die EPs dann so zu nutzen wie ein Album. Also ja, in der so EP ist dann ja trotzdem wie so ein, das ist ja wie so eine kleine CD.
Ja, Mann.
Ja.
So eine Schneekugel.
Genau. Und wir hatten da gestern auch drüber geredet beim Making vom zweiten Tape, was wir eigentlich auch geplant hatten, als in meinem Kopf erst als Album, und dann haben wir es auch einfach reduziert und gekürzt auf dann 6 Tracks, was viel dingsiger ist, aber man kriegt viel kompensierter, ja, und man kriegt es noch leichter hin, dieses Universum einfach aufzubauen, in dem der Charakter sich so bewegt, so.
Ja.
Und man, ich weiß nicht, man kann es präziser machen, weißt du, ich meine? Man macht es nicht zu weit.
Genau, also wir schon Dings.
Ja, Robin.
Nein, nicht. Oh, jetzt hast du deinen echten Namen verraten.
Craig Joe
3000, genau. Wie Craig Joe schon gesagt hat.
3001, ich habe mich entwickelt.
krass, Alter. Man hat es gar nicht gesehen, aber. Mazel Tov.
Kleine Schritte.
An der Stelle.
Ja, danke.
Das passiert ja auch sehr oft leider, oder was ich auch schon öfter gemerkt habe, dass halt so Alben nur damit sie Album heißen, dann mit irgendwie 3, 4, 5 Tracks gestreckt wurden.
Und das ist dann
Und das ist dann halt so, Bro, warum? Ja. Weil eigentlich heutzutage ist es ja nicht mal mehr notwendig, sogar aus marketingtechnischer Sicht ist es ja wahrscheinlich viel schlauer.
Weniger.
Vor allem für uns.
Oder halt nur Singles zu machen.
Singles und EPs zu droppen.
Ja.
Und so kannst du halt dann auf, im besten Fall wirklich 6 Tracks Vollgas.
Ja, Mann.
Und so dann halt auch deine. Ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja sowieso im Arsch von jedem, der unter 30 ist. Dann kann man halt auch so sich daran anpassen.
Ja.
Das sagen ja auch voll viele Rapper so. Wieso sollte ich denn jetzt ein Album mit 18 Tracks raushauen und dann noch 5 Bonustracks? Der rote Faden ist lost.
Ja.
Oder lieber mache ich dann 10 oder 12 oder 8 oder 6.
Kommt halt irgendwann auf deine.
Ja, Dicker, so Kanye West, das ganze neue Dings Donder Album, das erste, das zweite habe ich jetzt nicht so krass gepumpt, aber das erste war ja 28 Tracks, das war ja trotzdem.
Ja, das ist viel zu viel, aber ich meine, es kommt ja auch irgendwo auf deine 28 Tracks, runder Shit.
Das ich fand, es war krank, das Album, es war rund as fuck.
Ja, halt, okay.
Ich fand's
voll. Aber jedenfalls kommt es voll auf deine Zielgruppe an, würde ich sagen. Also, klar, wenn du wirklich irgendwie Rap-Heads in deiner Ecke hast, die pumpen dann auch mal ein Album. Krass, wenn es, also da kannst du dir echt eine Karriere aufbauen mit einer Legacy, so, weißt du.
Ja.
Es kommt drauf an, wenn du halt wie Capital die Zielgruppe ansprechen willst, so, dann macht es keinen Sinn auf so, also dann geh auf TikTok-Tracks und sowas oder Apache oder so, weißt du. So, hau 30 Alben im Jahr raus, so mäßig, so, fuck it, aber. Also ich finde, es kommt auf deine Zielgruppe, auf deinen Anspruch auch drauf an. So.
Ja, ich weiß nicht. Also klar, es ist so diese Perspektive aus, zieh dir das aus der Käuferschaft oder zieh dir das aus der Hörerschaft raus. Also so diese Perspektive, so kundenorientiertes Arbeiten. Aber eigentlich muss man ja trotzdem sagen, es geht ja bei einem Album primär um den Künstler. Also der Künstler hat ja diese ganzen kreativen Ideen. Und ja, wie du sagst, klar ist es so, als richtiger Rap-Head dann aber schon eher auch so der eigene Anspruch an sich selbst, so ein krasses Album zu ballern, zu sagen, okay, ich hau jetzt hier ein 20-Track-Album raus. Aber wenn du halt sagst, ich bin ein krasser Rapper, aber mir reichen auch für ein rundes Paket 6 Tracks, finde ich jetzt nicht, dass du daran gemessen wirst, nur weil du ein langes Album hast, dass du ein MC bist oder nicht. Weißt du, wie ich meine?
Absolut nicht.
Und das hat dann auch nicht viel mit der Zielgruppe zu tun, weil die Zielgruppe kristallisiert sich dann ja sowieso daraus, was du halt outputtest.
Mir geht's gar nicht um die Länge des Albums.
Sondern um die Legacy. Aber du kannst ja auch sagen, du machst 3 EPs in einem Jahr und diese 3 EPs sind wie ein Album.
Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hinkamen. Deshalb ist das jetzt ein Problem, aber.
Deshalb 3001, Crack Joe. Genau. Das ist der 3001. Crack-Hit war dann einer zu viel.
Ja, ein Crack zu viel.
Ein Crack.
Aber mir ging's nicht um die Länge des Albums. Das hat mich in meiner Argumentation von der Seite heute auch so schnell abgetan mit dass ich das nicht runter.
Ich glaube, du meintest, das Problem ist einfach nur, aus unserer Perspektive macht es wenig Sinn, weil unsere Anspruch und Intention ist ja eigentlich, so viel neue Hörer wie möglich zu generieren. Und da ist es, macht es für uns mehr Sinn, halt.
Genau, wenn die Karriere dann mal läuft und du willst dann irgendwie sagen, ja, ich werde jetzt Nas, so, weißt du?
Genau.
So, und will mir wirklich was aufbauen.
Ich war schon die ganze Zeit Nas, ich hab's noch nicht gezeigt.
Ja, yeah, yeah. genau so mäßig. Dann macht ein Album Sinn, aber wenn, also ein Album in dem Sinne, wie du es jetzt beschreibst, mit ein rundes Ding, mit, oder was ihr beschreibt, mit einheitlichem Soundbild und so, wenn du sagst, yo, ich will einfach nur der Shit auf TikTok für die nächsten 2 Wochen sein, dann nimm in einer nach 50 Tracks auf und nenn das Album. So.
5 Tracks in
einer? Ja, okay, ja.
Das ist The Wayne Shit. Ich sag's, wie es ist. Das ist wirklich The Wayne Shit.
In einer Woche, in einer Nacht 5 Tracks aufzunehmen, oder was?
50? Ich glaube, der hat auch mal
wirklich. Also, der hat mal irgendwas gesagt, dass, also, der weiß es selber nicht so richtig, aber irgendwie, was der an Sounddateien zurückkriegt von den Engineers und sowas dann, da hat er schon irgendwie Nächte gehabt, wo er dann echt 40, 50 Dinger oder sowas.
Aber gut, ich habe das so verstanden im Interview, dass er dann wirklich über die einzelnen.
Das ist nämlich, wo ich mir unsicher bin. Ja. Das können keine 50 Tracks
sein. Das können Skizzen sein.
Das sind alles einzelne Wortskizzen, die aufnimmt. Und dann ist schon wieder was anderes.
Natürlich, das ist dann was anderes, aber
50 Stems wären auch zu wenig, so. Das, keine Ahnung. Das sind 50 Tracks.
Jedenfalls ist das
geisteskranke
Output ist, was er macht, was wir beurteilen können, können wir uns auf einigen. Und dann mach sowas irgendwie so und nenn das Album, weißt du?
Mhm. So. Aber an der Seite ein kleiner interessanter Side-Fact, und zwar What a Time to Be Alive wurde in 6 Tagen komplett recorded und produziert.
Von Drake und Future?
Ja.
Krass.
Hab ich heute erst gelesen.
Aber wahrscheinlich auch im Hintergrund mit vielen Writern, eine Menge Produzenten, oder haben Drake und Future selber geschrieben?
Boah, ich kann jetzt nicht sagen, ob die alle Texte selbst geschrieben haben. Aber also Metro hat 9 von 11 Songs produziert, also der hat das meiste da in dieser Session gemacht. Eigentlich wollten Drake und Future nur so mal zusammen eine Session schieben, um zu gucken, so für ein paar Collabo-Tracks. Und dann ist das daraus entstanden im Endeffekt. Also es war eher so ein zufälliges Ding. Also es war jetzt nicht geplant, dass sie das so machen.
Ja, das gibt's manchmal. Krass. Vielleicht nicht immer in dieser Ausprägung, dass dann direkt ein Album draus entsteht, so, aber Alben, die in ganz kurzer Zeit aufgenommen wurden, gibt's ein paar. Ich habe jetzt natürlich keine am Start, so mäßig. Aber
fällt mir jetzt auch spontan auch keins ein, glaube ich.
Aber wenn einmal so die Chemie.
Das gibt's manchmal. Dings, so, ja, genau.
Manchmal war
kein Kollabo, sondern einfach nur zwischen Producer und Rapper oder so. Manchmal geht das schnell.
Mir fällt jetzt gerade ein Royal Bunker von Sigi und Kool Savas. Ich glaube, die haben nur eine Woche oder sowas sich eine Villa, in Barcelona oder so gemietet. Und da haben die halt auch das ganze Album dann geballert, also in 7 Tagen.
Ja.
Und da ist halt super interessant, die haben auch mal darüber geredet, wie die dann halt wirklich dran rangehen, weil das sind ja beides wirklich Schreiber, also die schreiben ja ihren Scheiß selber. Ja. Ich glaube, Sido mittlerweile bei diesen Tracks, die er auch fürs Radio pusht, dann auch mal so einen Popsänger mit reinholt, was ja komplett legitim ist. Aber wie halt dann beide anfangen zu schreiben und wie das so entsteht, übel interessant.
Ja.
Mhm. Ich finde sogar gerade den Vergleich, wo du sagst, ziemlich nice, weil zwischen den beiden, weil auch gerade Savage so mit den letzten 2, 3 Alben vielleicht immer mal ein paar, so Deine Mutter zum Beispiel, so ein paar Dinge hatte, die auch mal im Radio liefen, oder dieses AMG-Ding mit einer Popsängerin, aber er ist trotzdem irgendwie mehr diesem früheren Savage treu geblieben, so in meinen Augen, als, also Sido hat halt einfach direkt diesen Knick genommen, so bam, ich gehe jetzt Radio, so fuck, ich verkaufe meinen Arsch, so. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jedem überlassen, aber bei Savage ist es irgendwie, die Dinger waren auch nicht so krass Radio-Tracks, so, also ja, schon aber,
Hip-Hop einfach.
Aber nicht so wie damals ein Carmen oder Augen auf, irgendwie, was dann wirklich hoch und runter lief, so, was auch Hip-Hop ist, so keine Frage, aber das ist schon irgendwie ein anderer Stil, ein anderer Weg, ein anderer Vibe irgendwie auch, so zwischen den beiden. Bei Savage war es ein bisschen organischer, finde ich, als bei Sido. Bei Sido war so, bam, wir machen das jetzt, Turn-Up. So.
Ich finde, bei Sido ist halt die Person viel mehr im Fokus und bei Savage viel mehr die Musik. Also Savage könnte auch theoretisch keine Interviews haben. Mich würde jetzt ein Savage-Interview nicht krass jucken, aber ein Sido-Interview halt viel mehr.
Weil du weißt ja, er spielt mehr auch mit
Personality. Er ist halt die Person,
oder ist halt der Persona. Deutsche Snoop Dogg.
Ja,
Ja, so. Hat er auch Probleme mit, darum geht er das sogar, das neue Album so.
Dass er der deutsche Snoop Dogg ist?
Genau. Ja. So ist nein, dass das nicht, dass es ein Leid ist, dass Paul und Sido...
Snoop Dogg abgestempelt wird.
Genau. Also, ja, selber schuld mit der Maske, Alter. Er sieht halt so knochig ja. aus, weißt du. So.
Er sieht genauso aus wie Snoopy.
Nein, also er ist leid, dass Paul immer im Hintergrund im Schatten von Sido steht.
So. Ja. Und ich glaube, das kann zum Beispiel ein Kool Savas viel besser trennen, sein Privates von seiner musikalischen Ebene, weil er halt in seinen Tracks nicht so, also er hat, klar, der polarisiert und der hat Rap vorangebracht, aber er hat nie halt so irgendwie so Türen durchbrochen wie Sido. Weil Sido war ja wirklich von Tag 1 mit der Maske und mit diesem richtigen Proleten-Style und wie er dann so den Change gewagt hat.
Also Savas hat auch Türen durchbrochen, aber mehr in der Rap-Welt, so
in der Rap-Kultur,
Underground ja. und ja. später auch als King ja tatsächlich auch ja. in der größeren Rap-Welt so, aber Sido hat halt wirklich musikalisch gesehen Türen durchbrochen, indem ja. er Rap halt in den Pop geschmettert hat in Deutschland und sowas. Ja. Nicht, dass er jetzt der erste Rapper war, der in Deutschland jemals
davor gab es ja Fanta 4 und so, war. Aber ja, halt dieses Assige genau. in den Pop reinbringen.
Ja,
so,
das ja schon und das halt irgendwie salonfähig gemacht hat. So. Ja. Und auch keine Ahnung, so dann in irgendwelchen Popstars-Jurys rumsitzen ja. und so, also das so K1 und so ein Scheiß haben das natürlich auch gemacht, ich weiß nicht, wahrscheinlich war Sido aber zuerst unterwegs.
Ich glaube, Sido ist, was das angeht, aber schon einer der Vorreiter, ja.
Genau, oder rennt da bei Knossi und diesen ganzen Lelex im Stream rum und so.
Aber der hat ja auch mal bei dem Interview zu 23 mit dem Album mit Bushido war das ja, da hat er mal gesagt, eigentlich wollte ich immer Sänger werden, aber ich habe eine scheiß Stimme. Also er wollte ja, eh schon immer so Rampenlicht-Dings haben. Ja, vielleicht haben.
Zieht ihn deshalb ja. so in diesen Medien rum. Ja.
Aber als Sido zu sagen, dass er eine scheiß Stimme hat, also er hat halt eine auch. Der ikonischsten ja, safe, Stimmen in Deutschland, die ich kenne. So.
Mich würde gerade sehr interessieren, mal irgendwie so ein...
Zum Gesangsding?
Nee, so ein Deutschrap-Fan, der noch nie Sido gehört hat. Weißt du, der so 5 Jahre alt ist oder so. Mit 5 Jahren bist du noch kein Deutschrap-Fan. Also, ja. 7, 8 Jahre, aber so, er kennt den neuen Scheiß und dann hört er zum ersten Mal Sido, was er jetzt zu der Stimme sagen würde. Weißt ja. du? Ob er auch sagen würde, das ist ikonisch oder ob das nur so ist, weil wir kennen das halt immer so.
Ja. Also der hat hier auch so mehrere Phasen, ne? Es gab ja einmal so von der Stimmlage her immer mal wieder so ein paar Ausdrifter. Der hatte eine ganz kurze Zeit so ein bisschen die Stimme, so eine bisschen sehr hohe Stimme.
Ja, ich habe nämlich letztens ein Video gesehen, wo auch jemand drunter kommentiert hat, dass sich da Sido noch exakt angehört hat, wie Crow sich anhört. Das hört sich wirklich, der hat noch die Maske gehabt und so, der hat sich einfach angehört wie Crow. Yes. Also, das kommt natürlich auch so ein bisschen durch die Maske, weil diese Maske so ein Masken halt einen bestimmten Sound machen, weil du da so ein bisschen abgedämpft wirst, so deine Stimme. Aber ich habe auf jeden Fall gefühlt, was er damit meinte.
Ja. SBS Live oder was? Oder?
Nee, das war ein Song. Ich weiß nicht mehr, was für ein, ja, war ein Recording.
Also ich meine, die Masken sind ja immer nur da, um vor der Öffentlichkeit abzuschirmen. Die stehen noch nicht in der Booth.
Kann auch sein, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es ein Recording war. Ich erinnere mich nur an dieses Video an sich und diesen Kommentar drunter. Es kann auch sein, dass es von einem Live-Auftritt war, wo du sagst, ich glaube nicht, dass die damals mit der Maske in der Booth gestanden haben.
Ich könnte mir zum Beispiel bei AK aus der Kontrolle vorstellen, dass der die Maske anhat, weil so...
Das Bandana.
So, genau, dieses Bandana, weil das hört sich auch schon manchmal so ein bisschen... Wie so ein
es wäre auch eigentlich clever in der heutigen Zeit, vielleicht haben die es damals auch gemacht, ich weiß es ja nicht.
Ja.
Ich konnte es mir jetzt nur nicht vorstellen, weil ich mir denke, es ist ja nur dieses Ding, aber also dich abzuschirmen, aber jetzt, wo du das sagst, so viele Leute, wie dann YouTube-Videos auch sehen oder was, oder... Selbst wenn du es einfach nur hörst, hast du dann direkt das Bild vor Augen, wenn es sich auch anhört, als hätte ein Bandana an. Mhm. Weißt du, so wenn das optisch und visuell.
Das matcht
optisch du. Und visuell. Optisch
und. Geil.
Optisch und akustisch halt einfach zusammenpasst, so. Ja. Wäre natürlich auch vielleicht nicht so unclever.
Ja. Ja, wir sind extrem abgeschweift, fällt mir an der Stelle auf. Yeah. Du hast immer noch nicht dein Wochen-Recap gemacht. Sagen wir mal einen kurzen Punkt an der Stelle.
Ja.
Ja, ich hätte schon ungefähr vor einer halben Stunde hätte ich schon anknüpfen können, super, als ihr bei dem Thema neu und alt irgendwie wart, so vom musikalisch her. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau es war. Aber daran hätte ich anknüpfen wollen. Naja. Ich habe mir nämlich einen Klassiker reingezogen, den ich vorher noch nie gehört habe, der als Klassiker gilt.
Ja.
Aber also Lupe Fiascos Food and Liquor. Das ist ein Künstler, den ich so kaum höre. Aber das Album kommt dann immer wieder über den Weg.
Ist das Album, wo auch Lasers?
Ja, das andere Album heißt Lasers.
Okay.
Drauf ist ja. Superstar und so ist da drauf und Show Goes On.
Show Goes On, genau. Das ist der Main-Track,
den ich Das ist so das Debütalbum, aber schon instant. Ich weiß nicht, wie es bei ihm vorher aussah, Mixtape oder irgend so ein Scheiß, was da ging, aber einfach direkt von Jay-Z Executive Produced.
Ja.
Und nicht Timbo. Ich weiß gar nicht, was als Producer drauf war. Auf jeden Fall große Namen so. Auf jeden Fall habe ich mir das reingezogen so und ich war halt stupid, weil ich wusste, dass der Mann lyrisch ist. So. Und ich war so am Sport machen, so habe mir so reingezogen. Und ich war so am Anfang, habe ich es nicht so gedickt und dachte mir, wie krass das vielleicht ist, dass das Album kam 2006 raus, also das ist mittlerweile 17 Jahre alt, ne? Dass man vielleicht halt heutzutage einfach es einfach nicht mehr als so krass empfindet wie damals, weil halt es vielleicht viel beeinflusst hat und es dann dadurch sich Sachen entwickelt haben und deshalb ist es was als Maßstab, was wir heute kennen und das ist, dann ist das nicht mehr so krass, so weißt du?
Ja.
Aber dann ist es irgendwie weiter gegangen und ich fand das Album dann auf einmal richtig krass, so, weil es ist halt, also vielleicht liegt es daran, dass ich dann am Kochen war und besser zuhören konnte so oder so, aber es ist lyrisch super nice, also wie hieß das Ding? American Terrorist zum Beispiel fand ich lyrisch super heftig, Alter, also keine Ahnung, ich weiß nicht mehr was noch war, ich glaube Daydreaming und so, Hurt Me Soul, also gab ein paar sehr, 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 sehr nice Tracks, aber ist halt nix offensichtlich, was man so als leichten Listen für nebenbei irgendwie ohne zuzuhören, das zieht man sich am besten schon rein, wenn man irgendwie die Kopfhörer an und die Augen zu hat oder so.
Ja.
Aber war auf jeden Fall sehr nice so. Dann hatte ich...
Ja, sollen wir was hören? Ich
wollte gerade sagen, sollen wir irgendwas reinhören? Von dem Tape oder so?
Ja, können wir auch machen, ja.
American Terrorist hast du gemeint, ne?
Ja, dann ziehen wir uns auch das rein. Turn up.
Lego. Not a poor Ku Klux man, see that we all brothers. Not cause things the same, but cause we like the same color. And that's gray, now that's main. Can't burn this cross.
Krank.
Bös.
Richtig nice.
Ich fand also direkt Signature Hook natürlich über catchy. Sehr geil.
Mhm.
Auch dieses American Terrorist.
Ja, 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 ja.
Übel nice. Aber ich fand so von den Parts direkt den dritten Part, hat mich direkt am meisten gecatcht. So dieses Black Man
und so. Ja. Also das ist auch mehr wie so eine Bridge irgendwie, weil es auch immer wiederholt wird, finde ich. Deshalb ist das irgendwie auch schon das Eingängigste.
Ja.
Safe. Also,
wirklich das Eingängigste, weil sonst ist es echt schwierig auch, muss richtig Focus Listening machen.
Das meine ich. Ja. Also du musst halt wirklich Kopfhörer auf, Augen zu.
Ja. Digga, ich muss bei Ami-Track oder grundsätzlich englischsprachigen Tracks eigentlich immer den Text vor Augen haben, sonst höre ich da überhaupt nichts raus.
So, oder so, oder du liest halt einfach mit, das geht natürlich auch. Also ist halt auf jeden Fall übelst conscious Rap so, aber hat mich auch teilweise ein bisschen an, also Kani ist natürlich als Producer auch auf dem Album so, aber ich weiß nicht bei welchen Tracks so, aber
der hört sich schon noch ein bisschen
an. Hat mich sehr an Kanye Style erinnert, so, weil er kommt auch aus Chicago so und dann so dieser Nullerjahre Chicago Style, so das hört man.
Mich hat es auch ein bisschen an Joey Badass erinnert. So diese, nicht das All American Badass Album, sondern so diese 1999 und 2000.
Ja, passt auch thematisch eigentlich relativ gut gerade von dem Track her. So dieses, viel Sozialkritik und so, wie er Conscious Rap läuft. So,
ja, ne? Ja.
Aber hat auch schon, also man hat schon gehört, dass da Jay-Z auch mitgewirkt hat, finde ich. Also das.
Ja, krass. Also ich wollte eigentlich gar keinen Track aus dem Album anmachen, weil ich finde, so aus so einem Conscious-Rap-Album irgendwie so
ein
Album so rauspolen, ist mal schwierig. Du musst irgendwie erstmal in den Vibe reingebracht werden. Dafür gibt's dann, denken sich auch Intros aus und Skits und so ein Scheiß oder sowas. Das Outro ist einfach 12 Minuten. Ich habe nur, also das habe ich wirklich nicht komplett gehört. Ich habe 6 Minuten davon gehört, weil er. also ich glaube, es gab nichts anderes, als dass er Leute outshoutet die ganze Zeit. Also nur durchgeht. Also, es gab kein Anfangswort oder sowas, einfach nur bam, 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 Namen, dies, das und den kann ich nicht vergessen und zack, 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 zack.
Er hat nicht mal Shoutout gesagt, sondern er hat dafür nur den Namen gesagt.
Nein, er hat nicht nur die Namen aufgezählt, aber er hat immer mal, er hat es schon verknüpft irgendwie, so dass es
irgendwie so wie der passt, Anfang vom Ersten Testament so. Am Anfang.
Keine Ahnung, ich kenne das ja
nicht. Digga, so keine Ahnung. Der Sohn von dies und das und Tochter von den und den hatte 6 Kinder, hatte 20 Kinder, die hatten 15 Kinder.
Ja, nicht ganz so krass, ne. Also der kam dann auch, also er hat dann auch MySpace outgeschautet und sowas zum Beispiel. So, weißt du, so. Und zweimal seine Fans, die ich, wo ich es mitgekriegt habe und so. Also, aber er hat das schon so ein bisschen. Es wurde schon langweilig, klar, aber. Man hätte es schlechter machen können, sag ich mal. Also ich habe 6 Minuten durchgehalten von 12. Also
das ist zu stark.
so schlimm kann es
sein. Schaut aus an dich an der Stelle. Hätte auch noch aufs Outro gemusst.
Ey, vielleicht kam es noch, ich habe nichts zu sagen.
Greg Joe, da warst du noch 2050 oder sowas.
Ja.
Anfangsstadium.
Locker, Digga, locker. 2006, ey. 2006.
Noch im Kokon, also, noch im Ei.
Da war Weltmeisterschaft in Deutschland, so als ich mir das mal vorlegen, so lange ist das her.
Krass, Alter. Das heißt, das war Greg Joe Teil 1 eigentlich sogar.
Ja, da, also da war ich jung noch. Junger Cracker, so.
Stark.
Frisch aus der Knabberbox. Ja, dann habe ich noch The Game, das Album gehört, Jesus Peace. Das ist ein Kirchenfenster als Cover, irgendwie Ali Boumaier ist da drauf, das ist so ein Hit davon. Yeah. I Remember mit Future und Jeezy, auch super. Es ist so ein Who is Who, was Hip-Hop angeht, so irgendwie. Ich glaube, es gibt noch 2 Solo-Tracks von Game auf dem Album, aber ist trotzdem ziemlich nice, also mir ging es gut rein. Gab jetzt kein Track, der mich groß abgefuckt hat, aber außer den beiden so eigentlich, ich glaube, vielleicht noch einer. Weiß auch keiner da, den ich es groß erwähnenswert fand. Den Ali Boumaier ist so einer seiner 5 meistgehörten Tracks. So
den kennt man.
Dank GTA.
Ja, aber stimmt,
ja,
GTA.
Ja, da kommt's her, genau.
5 war das, gell? GTA 5.
Ja. Ali Boumaier. Genau, ich glaube.
Ja, Mann.
So, jedenfalls ist dann mein Album der Woche auf jeden Fall mit Abstand. Ludacris.
Okay.
Luda. Der mit dem Riesenarm.
Crazy. Ja, tatsächlich genau da auch das Musikvideo ist von dem Album. Ja, The Red Light District. Von 2004 oder so. Also, die ersten 5, 6 Tracks, back-to-back, komplette Banger. Ich glaube 5 oder ein Intro ausgeschlossen, die ersten 5. Gibt 2, 3 Tracks, die ich nicht so feier. Keiner davon muss ich jetzt skippen. Der größte Schwachpunkt des Albums ist, dass DMX einfach kein Part gekriegt hat.
Oh.
So. Aber die ersten 5, 6 Tracks, so komplette Banger. Danach, den Track fand ich einfach nur von Ludacris Seite nicht so fett. Ist dann ein Timbo-Beat.
Mhm.
Und danach kommen wieder Banger. Nate Dogg ist drauf, Alter.
Stimmt,
ich glaub, Get Back ist das Ding, was du meinst mit den großen Händen, wo er so in dem Video ist.
Aber Ding jetzt mit Nate Dogg, ist das Area Codes?
Nein.
Nee, okay.
Das ist ein, 2 Alben danach.
Okay,
oder,
ich dachte schon.
Nee, das
wäre
doch
einer
gar nicht
von den Ludacris Tracks, den ich kenne.
Wie heißt das?
Red Light District.
Ah, der Rare, ja.
Get Back ist das, was du meinst,
yeah,
mit den großen Händen.
Ah ja, das ist auch das. Also das Cover ist auch super ikonisch.
Ja, ich kenne das.
Safe. Ey, es ist ein Meisterwerk an Album. Und also Ludacris ist echt, ich kenne ein paar Alben und ich finde den Mann massiv underrated. Also er hat natürlich auch wieder seit 8 Jahren einfach keine Musik gemacht. Der Pisser macht noch Fast and Furious Filme. So.
Stimmt.
Ein Behinderter.
Ja, Bruder, ist doch Businessman geworden. Der hat doch Dings gesigned, oder? Justin Bieber.
Nee, Usher war das.
Usher. Ah, aber der war mit auf Baby oder so drauf.
Ludacris, ja, genau. So. Ja, genau.
Naja, jedenfalls.
Wieder mal gecapped.
Hast du da einen Song?
Ja, absolut. Lass mich ausreden. Jedenfalls Ludacris wird bei mir auf jeden Fall jetzt, nachdem ich das Album nochmal gehört habe. Ich finde es nämlich krass, wenn man. Also, ich fand es schon damals, also wirklich vor einigen Jahren, ein stabiles Album. Aber dadurch, dass ich dann auch durch euch so halt andere Seiten von der Musik sehe und kennenlerne und dadurch andere Blickwinkel kennenlerne und irgendwie lerne über Musik, wenn man sowas dann nochmal hört und es auf einmal ein noch krasseres Album ist.
Yeah.
Also für mich kommt er auf jeden Fall in meiner Top 10 Konversation safe vor und ich musste letztens an so 50er Listen, die dann früher auf Insta und so kursiert sind, ich glaube, es gab nicht so viele. Wo, also Lil Baby ist immer ganz weit mit da vorne. Es gab nicht viele, wo Luda in der 10 oder 15 oder so dabei ist. Und also keine Ahnung. Es ist, der Flow ist relativ ähnlich oft, aber es ist fucking unterhaltsam, weil der Mann ist sowohl irgendwie so ein bisschen Gangster unterwegs, als auch so
Entertainer-mäßig.
Witzig einfach, ja. Wie mit den großen Armen in den Videos und solche Faxen so. Und halt auch einfach rap-technisch super stark. Und ich finde es, also ich finde, es ist oftmals sehr schwierig, eben krasse Technik und irgendwelche Rap-Faxen mit krassen Hits zu verbinden. Also das, manche machen das dann mal so für ein, zwei Tracks, die dann die Hit-Songs des Albums irgendwie werden sollen oder sowas, aber dass die, dass fast jeder Track so eingängig ist irgendwie, ist eine Kunst und deshalb ist es immer in Top 10 und shit. So, ja. Als Track könntest du direkt auf jeden Fall Blueberry Yum Yum anmachen. Das ist auf jeden Fall mein höchster Lieblingstrack so, von dem Album. Der ist tatsächlich schneller als der Rest des Albums, so, aber geht gut rein.
Ich liebe die Drums.
Ja.
Ich liebe so's. Das war ja auch bei Nicht fürs Radio, auch diese geilen Drum-Einsätze.
Ja, Mann.
Und das waren noch Zeiten, Digga. Das waren jetzt vier Parts, oder?
Drei.
Waren es drei
aber,
oder
aber,
vier?
Aber praktisch jeder Track auf dem Album hat drei Parts. Ob er alleine drauf ist oder Digga. Features, scheißegal.
Krass.
Drei Alter. Parts.
Aber ich fand jetzt direkt der erste Part, der hat mich halt am meisten gecatcht.
Future hat da drauf Writing.
Wer?
Future.
Future.
Ach, crazy. Nee, ja. Ist Wilburn.
Der kann sein. Der ist auch, also... Also ich habe eben nochmal nachgeguckt, übrigens Illinois ist er geboren, aber das war in dem Track erwähnt er sogar den Dungeon, das ist so ein legendäres Kellerstudio in Atlanta gewesen, nämlich, wo dann Future ganz jung nämlich rumhängt.
Future hat hier so ein Dungeon-Tattoo auf dem Arm von Oldschool-Zeiten.
Dungeon Family damals, Outkast, CeeLo Green und die Goody Mob hießen die, glaube ich, oder so. Also da kommen ganz legendäre Leute her und so.
Yeah.
Und also wird er aus Atlanta wohl sein und hochgekommen und so shit. So.
Krass.
Aber ja, fetter Track.
Ja, Mann,
also
mega.
Ich bin natürlich eh Down South Fan, also gerade was die alten Sachen angeht. So.
Yeah. Nice. Sehr, sehr nice, sehr eingängig, fand ich auch ein easy Listen und auch dafür, dass die drei Parts ging schnell rum, so weil er nice gecarried wurde durch die Hook. Und auch, jetzt weiß ich auch, was du meinst mit diesem Mix aus technisch nice und clean, aber trotzdem auch irgendwie entertainend und easy.
Er erzählt richtig nice, man kann richtig nice folgen, genau, wie er erst dann kifft und dann übelst Buttflash kriegt und so. Und jetzt was
und es ist alles so schwerst relatable, aber auch easy und witzig, aber auch gemacht so. Ja. Aber trotzdem nice.
Super.
Ja, Mann, mega.
Ich bin ein großer Fan, ja.
Geil. Und was mir auch noch direkt genießt ist, die Flows kamen mir, habe ich direkt an, auch wegen Nate Dogg und wegen Dingens, habe ich direkt wieder an die Immer Ready Jungs gedacht und an Morten und Marvin und die sind ja auch, die rappen ja auch immer sehr, also nicht rappen, sondern representen die so Nate Dogg und diese Oldschool Shit. Da habe ich auch gedacht, es kommt mir schwer von den, so, dass die schwer auch heutzutage noch diesen Oldschool Flow fahren, den ich voll krass finde, weil er sonst nicht präsent ist, weißt du, ich meine, im normalen Mainstream Deutschrap so. Und dann sind die halt, ja, du guckst so skeptisch.
Ich bin nur am Folgen praktisch.
Ja, okay.
So,
ja, aber ich finde, wie gesagt, ich finde, dass die halt diesen Oldschool, diese Inspiration davon noch am Leben halten. Und deshalb kommt er mir noch so bekannt vor von denen, so, aber sonst nirgendwo aus dem Deutschrap.
Ich finde es nämlich voll interessant, dass du diesen Schluss ziehst, weil Morten ja trotzdem diesen übelsten Future-Sound hat, so mit dieser geisteskranken Autotune-Einsatz.
Ja,
yeah,
safe.
Das ist,
aber so Marvin zum Beispiel. Marvin,
nee, also ich will dir gar nicht absprechen. Ich finde den Take nur super interessant, weil das dann
so zusammengeht, zusammen
so, weißt du, so Zukunft und Vergangenheit, so ja. Wild.
Future.
Witzig. Ich habe an Timbo denken müssen.
Yeah?
Das hat mich von den Flows her sehr an Timbo erinnert.
Deshalb kam ich eben bei dem ja. Dings-Album, bin ich direkt auf Timbo gekommen, weil eben Timbo auch auf diesem Album mit teilweise bei ist.
Ja, das, also ich finde, das ist so richtige Timbo-Vibe.
Ich habe extra geguckt, okay. Weil ich okay. Nämlich auch direkt dachte. Deswegen hab ich auch rausgefunden, dass Future da drauf als Credit ist, ja, okay. Weil ich direkt die Credits geguckt habe, weil ich dachte, ist Timbo am Start. Ja.
So richtig bouncy.
The Potion heißt das Ding.
We all got 4 minutes.
Der Beat ist von ihm und der kommt am Ende, weil ich habe den Beat gehört und dachte so, okay, Timbaland, ja, und ja. Dann kommt am Ende auch nochmal selber so.
Ja. Ja, nice.
Fett, auf jeden Fall, nice.
Mega.
Yeah.
Muss man mehr Ludacris abchecken.
Ja, man, auf jeden.
Zieht euch rein, auch Ludaversal, Alter, hat ein geisteskrankes Intro.
Ludaversal
heißt es. Ludaversal ist so das letzte Album, was rauskam, 2015 oder 16 oder so.
Ja.
Geisteskrankes Intro, Alter, das ist super heftig.
Geil.
So, ja, ansonsten habe ich, Mauli hat einen neuen Track gedroppt, der mal wieder ums Clown geht, warum sonst, so,
Kleptoman,
ein absolutes Lieblingsthema, so, ja, der ist auch ganz fett, so, geile Atmosphäre und shit, keine Ahnung, ich habe viel Musik gehört diese Woche, aber ich würde auch weitergeben, so, weil wir sind jetzt einfach im zweiten, so.
Ja, bei mir hält es eigentlich relativ in Grenzen, ich bin noch teilweise dem Oldschool-Film, den wir schon zwei Folgen geschoben haben, dem noch ein bisschen treu geblieben. Und dann habe ich nochmal, kennt man auch, aber ich habe ihn wieder, kennt ihr das, wenn so ein Track, ihr kennt den so, aber irgendwann hört ihr ihn euch nochmal richtig an und keine Ahnung, seid sowieso auf dem Film dann und dann holt ihr euch nochmal viel mehr ab und ihr denkt so,
ja.
Vorher war schon krass, aber jetzt ist er überkrass.
Yeah,
und,
yeah.
Und so geht es mir mit, du hast ihn, glaube ich, sogar erwähnt, Hit 'Em Up von Tupac mit seinen Homies, wo dann am Ende auch irgendwann so sagt, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, so ich lasse jetzt mal meine Homies
werden. Ja, genau.
Übel hart.
Safe, ja.
Keine Ahnung, gibt direkt anfängt, einfach Energy. Alter.
So, fuck your bitch, you fat motherfucker.
Ja, Mann. Einfach nur hart und gibt direkt Energy und bei dem finde ich es mega interessant, bei dem Track, dass es so, der Beat ist eigentlich so voll laid back und so ein California-Type-Beat-mäßig, aber, Die Energy und der Drive und die Lyrics sind ja total hart und diese Kombination ist so, das ist so eine Contradiction so mäßig, ich weiß, es widerspricht sich eigentlich, aber dadurch, dass das so offensichtlich so widerspricht, hat das voll die krasse Chemie und es macht so.
Also sein Flow ist ja auch so irgendwie relativ swaggy dafür, dass es so aggressiv und angriffslustig ist, so, ne?
Ja,
finde ich.
Aber ich weiß nicht, irgendwie macht das, keine Ahnung. Tupac kann sowieso alles machen, konnte alles machen.
Safe,
Maschine. Ja, Mann. Aber da wollte ich gar nicht so tief drauf eingehen, sondern eher, mich hat es schwerst erwischt, nachdem, das ging jetzt für unsere Community an ihren Augen und Ohren vorbei, aber nach der letzten Episode gab es eine aggressive Jam-Session und da wurde auch ein Red Hot Chili Peppers-Track angespielt und auf der Basis von diesem Red Hot Chili Peppers Track bin ich in einen geisteskranken, in ein Loch gefallen, in ein Red Hot Chili Peppers Loch, Digga, und
so,
ich komm.
Wie nennt man das von Alice im Wunderland, Alter, dieses.
Das Rabbit Hole.
Rabbit Hole.
Ja, Mann,
natürlich.
Ja, Mann, und hab schwer viel Red Hot Chili Peppers gepumpt und.
Hat sich ja die Kimme gebrannt am nächsten Tag, ne?
Ja, Mann, mega. Nee, war nicht bei Dings jetzt. Bash Washed in Town. Aber ja, war auf jeden Fall heiße Angelegenheit, ja. Ich weiß gar nicht, was soll ich anfangen. Okay, ich fange einfach mit dem Main Take an und zwar das Californication Album.
Ja.
Pff, ich habe es noch nicht ganz durchgehört, aber fast. Und es ist geisteskrank.
Was sind seine Favorites? Ich bin sehr gespannt. Also ich habe ja genau dieselbe Phase durchgemacht 2021. Da habe ich das erste halbe Jahr nichts anderes außer Red Hot Chili Peppers gehört. Wirklich also ohne Ausnahme. Also gut, klar, mal hier und da so ein Song, der irgendwie neu irgendwo herkam. Aber sonst habe ich wirklich nur Red Hot Chili Peppers gehört. Und es wurde mir auch nicht langweilig. So, aber
das ist es nämlich. Es wird nicht langweilig, Digga. Die Tracks sind zwar... Das finde ich auch so schwerst interessant bei den Chili Peppers, dass so die Songs, das kommt eigentlich, schließt eigentlich genau wieder da, wo wir gerade eben auch drüber geredet haben, dieses Worldbuilding und dass du Tracks mit Künstlern assoziieren kannst oder mit Bands oder was weiß ich. Und jeder Track hört sich für mich ähnlich an, aber nicht so, dass ich denke so, boah, ist ja langweilig, jeder Track hört sich gleich an, sondern
es ist einfach, man kann es einordnen. Chili Pepper Sound, aber in diesem Soundbild sind sie voll variabel.
Ja, Mann. Ja. Und das ist voll geil, voll geil. Und das gibt dir so ein bisschen so eine Vorlage, so ein bisschen Eingrenzung, so dieses Universe, diese Welt, in der sich der ganze Scheiß abspielt. Aber in dieser Welt kann so viel sich ändern und kann so viel
passieren einfach.
Ja. Und das Feeling hatte ich immer bei Linkin Park.
Oh,
weil ich
ja,
mal von Album zu Album
sich genau verändert.
Ja. Aber ja, immer diesen geilen Linkin Park.
Ja, du weißt
Linkin Park. Du musst nicht mal Chesters Stimme hören oder von Mike Shinoda.
Ein Riff reicht.
Du hörst nur die Gitarren und vielleicht das Schlagzeug noch bei und du weißt, es ist Linkin Park.
Du weißt schon, es kommt jetzt. Es gibt dir genau das, wofür du gehst zu deinem Mann des Vertrauens für genau das Vertrauen. Das kriegst du so.
Dein Vertrauensdealer. Genau. Mann des Vertrauens für das Vertrauen. Okay. Ich kann es voll nachfühlen. Ich bin auch vor kurzem fast in dieses Loch reingefallen mit Hard to Concentrate.
Ja.
Aber dann bin ich doch irgendwie nicht reingefallen. Aber ich fühl's voll, weil für mich war das immer so eine Radioband, einfach so wie Snow Patrol oder da gab es noch ein, zwei in die Richtung, die für mich irgendwie so damit zusammenhängen. Coldplay, genau die. Und dann kam er auf einmal auf diesen Red Hot Chili Peppers Trichter und dadurch habe ich erst gemerkt, so, jo, das ist eine richtig krass gute Band so eigentlich, aber ich bin noch nicht ganz ins Loch reingefallen bis jetzt.
Ja, Mann.
Ich bin noch gar nicht drin gewesen, aber ich freue mich schon drauf, wenn ich falle.
Ja. Ich kann es dir nur schwer empfehlen.
Ich werde fallen.
Ja, Mann. Jetzt hau mal raus, was sind deine Lieblingsfolgen von Californication?
Ich hab zwar nicht das ganze Tape gehört, aber ich musste den Outro-Track hören. Ich habe dann irgendwann hab ich geskippt und habe den Outro-Track gehört, weil ich gesehen hatte, der hatte viele Streams.
Roadtrippin meinst du?
Roadtrippin und Day.
Oh ja, oh ja.
Ja, wäre auch jetzt direkt. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, so außer von den
natürlich
Californication und Other Sides.
Danny California ist, glaube ich, auch. Nee, das Stadium Acadium, ne? Danny California.
Yeah. Danny California ist Stadium Acadium, genau.
Aber ja, genau, nicht unbedingt die, weil das ist dann immer das Ding bei solchen Bands wie jetzt Red Hot Chili Peppers oder auch Coldplay, Linkin Park, diese ganz aggressiven Banger, die, wie gesagt, nicht an dir vorbeigehen können, die kennst du ja und dann bist du ja auch irgendwie ein bisschen biased und denkst dir so, ja, irgendwie, es kommt mir alles bekannt vor, die Mello und Dingens und erinnert dich irgendwie an Kindheit, kann positiv, aber auch negativ sein.
Ja, warum sollst du auch nochmal so ein Album dir komplett anhören, so, du kennst ja eh alle Tracks
und genau, so irgendwie. Genau, so. Und, aber wenn dann da in diesem Universe, wo du die Sounds, und das ist, glaube ich, auch, die haben ja auch, das fand ich auch schwer interessant, die haben mit Rick Rubin viel
zu tun. Ja, der ist eigentlich der Haus- und Hof-Produzent von denen, also ich glaube, ich weiß nicht, ob alle Alben, ich glaube die früheren Alben sind nicht von ihm, aber die späteren Alben, so ab Californication sind, ich glaube fast alle. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die sind alle von ihm produziert.
Mehr, ich weiß nicht, wie das Wort dafür ist, aber im Großteil.
Großteil. Ja, genau.
Ja, Mann, und da kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du jemanden wie Rick Rubin, der ja auch, keine Ahnung, muss ja auch viel über die Richtung, in was es geht, kommunizieren und dass man sich da auch, genau wie du es gesagt hast, sich einen roten Faden überlegt und Sounddesign erst macht, dass man wirklich dieses Gefühl hat, du kannst jeden Song aus diesem Album anmachen und du weißt direkt, das gehört dazu, das gehört in dieses Universe so rein. Und keine Ahnung, das fand ich sehr krass, wie die Songs doch zusammengehangen haben und gehangen haben.
Ich glaube, eigentlich heißt es gehangen. Ist aber das der Platschschuss.
Ja, weil wir sind hier platt. Das heißt gehangen. Ja. Und genau.
Mit gefangen, natürlich heißt es gehangen.
Natürlich
heißt es gehangen.
Nö, er ist nicht gehangen jetzt. Er ist eigentlich immer noch gehangen. Okay, auf jeden Fall diese Mainbrecher mit diesen, ich will nicht sagen Unbekannten, weil das werden nicht dem gerecht werden, aber unbekannteren Tracks zusammen harmonieren und trotzdem immer noch du eine neue Seite aus diesem Universe so kennenlernst.
Zu Roadtrippin habe ich auch eine interessante Story, zum Background. Und zwar ist das Riff, hat einfach John Frusciante, der Gitarrist von denen, hat einfach so, die saßen am Strand, waren irgendwie am Surfen oder so, und er klimpert das so vor sich her, so, und dann kommt so, Anthony Kiedis war es, glaube ich, also der Sänger von denen, kommt so zu ihm, so, Digga, was ist das für ein krankes Riff, was du da spielst? Keine Ahnung, ich habe irgendwas geklimpert. Er so, ja, wir machen jetzt sofort einen Track daraus, und dann ist daraus Roadtrippin entstanden. Der ist ja auch nur, also ich bin gar nicht sicher, ist der Schlagzeug da drauf? Ich glaube nicht.
Das ist ganz ruhig.
Die haben dann nämlich dann zu dritt gejammt und dann, also mit Flea, also dem Bassisten Anthony Kiedis und John Frusciante, und die haben dann, das ist auch ein Musikvideo, Da sitzen die einfach so in ihrem Strandhaus.
Der sagt ja auch am Anfang irgendwas, Road Tripping with my two favorite allies.
Also genau, ja, deswegen.
Scheiß auf den Drummer.
Scheiß auf
Chad. No front.
No front, aber.
Aber das ist schon mein Liebling.
Ja, aber schallern wir das mal rein, oder
was? Ja, wir rennen das auf jeden Fall jetzt mal rein hier.
Ja, Mann. Renne mit.
Ich finde, es kommt einem auch direkt so bekannt vor, obwohl ich den Song davor nie aktiv gehört habe. Aber es.
Nice.
Ja. Fehlt nur noch die Hängematte und der Bahama Mama.
Aber wo du am Anfang jetzt eben gesagt hast, das ist so ein Track, der kommt dir bekannt vor, ohne dass du den kennst. Es war bei mir genau dasselbe. Das erste Mal gehört, dachte so, wieso, woher kenne ich den? Ich kenne den Song nicht. Ich weiß, dass ich den Song nicht kenne, aber der hört sich so an, als würde ich ihn kennen. Das sind immer so diese kranksten Tracks, finde ich, die bei dir eine Erinnerung auslösen, ohne dass du ihn jemals vorher gehört hast.
Future Nostalgia, weißt du?
Ja,
den Ding jetzt hier, Dua Lipa, dem Kack. Ja, Mann. Aber das, so geht's mir mit vielen von den Chili Peppers Songs, dass ich das Gefühl habe, dass ich die schon kenne, obwohl ich die nicht wirklich kenne. So. Und dann habe ich das Gefühl, die sind so die Basis von der ganzen Musik, die ich danach gehört habe, so, weil die haben die so inspiriert und beeinflusst und die haben dann die Musik so gemacht, wie die krass fanden. So. Und jetzt komme ich wieder und sehe so die Epoche so vorher so und denke mir so, die waren das. Die Arschlöcher. Ja. Die haben das die ganze Zeit gemacht.
Ja, aber das kann gut sein. Also, dass sich sehr, sehr viele dann anhand deren Musikbild orientiert haben und bedient haben und dann dementsprechend die Musik sich heute, oder zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, Musik zu hören, sich dann sehr, sehr in diese Red Hot Chili Peppers Ecke gedrängt hat.
Ja, Mann. Weil diese auch, gingen auch nicht an einem vorbei. Also, an mir schon, weil ich klein war, aber so an den anderen Leuten nicht.
Bist du schon bei Stadium Arcadium angelangt?
Das kenne ich sowieso schon, das hast du mir, glaube ich, schon ein bisschen länger.
Ach, stimmt, ja, ich hab euch schon mal natürlich damit
geprügelt.
Ja. Was heißt geprügelt? War schon, schon sehr geil.
Gestreichelt,
genau. Weil Stadium Arcadium ist mein absolutes Lieblingsalbum von denen. Ich finde, das ist im Großen und Ganzen, also es hat auch sehr, sehr viele Songs, es hat zwei Discs damals gehabt. Aber es sind so viele krasse Songs dabei, von denen die ich noch nie vorher im Ansatz gehört habe. Man kennt wirklich nur so zwei,
von
drei
jedem
davon.
Album so irgendwie.
Genau, man kennt paar, so zwei, drei, ja. Und es sind aber viel mehr Gems noch da drin versteckt. Was mich nur maximal abfuckt, ist, will das eigentlich unbedingt auf Platte haben, aber du kriegst die nicht unter 300 Euro, Stadium Arcadium, weil das ist halt so ein Ultra-Paket, weil da so 6 Platten oder so drin sind, weil es halt auf CD schon 2 CDs waren. Mhm. Und bei Platte hast du halt nochmal weniger Platz pro Platte. Und dann ist es halt so ein riesen Trümmer an Dingern. Und irgendwie war es auch limitiert oder so. Und deswegen ist es halt übelst teuer. Ist halt ein bisschen schade. Aber ja, Mann. Also Stadium Arcadium auch, kann ich nur jedem schwerst ans Herz legen.
Steht auf der Liste.
Ja.
Irgendwann reicht das Geld.
Ja, aber müssen so Spendenbox machen eigentlich. Ja, so, wie heißt es, Spendengoal? Und dann
sieht auf Spotify.
Ja, genau.
Dieses so Spende bis zum.
Ja, Mann. Dann zeigen wir schon, was wir damit holen.
Endlich Stadium Arcadium auf Vinyl holen
kann. Ja, nach 7-8 Folgen kann man schon mal wie Wikipedia so einen Spendenaufruf machen.
Eigentlich schon, ja. Geil.
Ja, Mann. Wie hast du nochmal, du hast mal irgendwas gesagt, das Gesamtding jetzt vom Album hört sich irgendwie an, als würde man irgendwie so durch Space.
Ja, das ist so eine, das ist so eine richtige Space Odyssey. Ich habe das damals,
Space Odyssey.
Zu der Zeit habe ich, als ich die so entdeckt habe, sehr viel No Man's Sky gespielt und bin dann einfach immer mit meinem Raumschiff so durchs Weltall gegleitet und habe dabei so die Mucke gehört. Ja, es gibt nichts Geileres. Dann bin ich halt.
Nichts Geileres.
Ohne Scheiß.
Nichts.
Das hat, also, es gibt ja so ein eigenes Genre, was sich Space Rock nennt oder also auch so Space Psychedelic Rock. Und dadurch bin ich halt durch diesen Red Hot Chili Peppers Shit und vor allen Dingen auch John Frusciante erst in dieses Genre gekommen, das kannte ich vorher nicht so wirklich, klar, also man kannte so diesen originalen 60er Jahre Psychedelic Rock, aber nicht so diese heutige Version davon. Und das trifft halt hundertprozentig diesen Vibe, wenn du wirklich durchs Weltall fliegst und dabei diese Mucke hörst. So, das passt einfach logischerweise wie die Faust aufs Auge. Und ich bin generell halt so jemand, wie man vielleicht unschwer auch an meinem Namen erkennen kann, der so vom Weltall fasziniert ist und generell von dieser Tiefe und diesem ganzen Konzept. Also da trifft sich auf jeden Fall bei mir, trifft das einen Nerv.
Ja.
Genau.
Ich glaube, das war es eigentlich schon von Chili Peppers. Dann will ich noch einen Track anmachen, den ich im Zuge auch von diesen Chili Peppers Entdeckungsreise, weil dann war das nächste, was mich maximal fasziniert hat. Und zwar sind die alten Säcke saualt und ich habe Live-Performance gesehen von vor einem Jahr oder so. Und Digga, erstmal sind die krass durchtrainiert und zweitens sind die geisteskrank am Upraven, am Uprock,
ja, Digga. Die sind sau alt, die sind da irgendwie Mitte 40 oder so.
60 oder so, Digga.
Ja, die sind schon 60?
Ja.
Ja.
Fuck.
Digga.
Ja. Oh.
Ich muss dir vorstellen, das erste Album von denen kam in den 90ern oder so raus. Also Anfang der 90er, glaube ich, oder?
Alter, das ist 30 Jahre her, dann lass die mal 50 sein, Alter.
Nee.
Das sind die einfach 60, wie krass ist das?
Ich glaube, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich glaube, wie heißt der, Anthony Kiedis? Ja. Ist 60,
Alter, die sehen Platz 60. Die sehen absolut nicht so aus.
Nee, die sehen überhaupt nicht so aus.
Wild.
Also aber Kinder,
die fliegen schon abgefuckt aus. Ja, so, aber
nicht, wollte gerade sagen, Missbrauch. Krass, vielleicht liegt es daran. Ich wollte gerade sagen, Kinder.
84 ist das erste Album raus. Ja, okay.
Ach, 84.
Ja, okay, Sinn. Das war mir sau nicht bewusst. Shit. Ja.
Bald 40-Jähriges feiert es.
Mhm.
Boah, das ist krass, Digga. Und die haben, abgerissen. Geisteskrass abgerissen. Und dann habe ich mir genau Live-Performances von denen reingezogen und war schwerst fasziniert, dass die halt wirklich so abrocken, obwohl die schwerst in die Jahre gekommen sind und einen aggressiven Lifestyle geschoben haben. Und ja, man war schwerst fasziniert und dann wurde mir eine Live-Performance von Mac Miller von 2018 in Chile oder so angezeigt. Und ich habe gedacht, so, okay, ich bin gerade eher auf diesem Psychedelic Rock, ein bisschen Alternative Vibe so und habe gedacht, es wird Zeit. Dann habe ich mir das Konzept ein bisschen reingezogen. Und ich glaube, ich weiß nicht, entweder habe ich geskippt oder so, oder es kam ein zweiter, dritter Track. Und zwar von dem Good AM Album kam ein Track und zwar heißt der 100 Grandkids. Und Digga, ich habe den live gehört und habe gedacht, der hat mich ja geisteskrass abgeholt. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber...
Ja, super fetter
Take. So, genau, passt eigentlich genau zu dem, was du gerade eben über Mac Miller gesagt hast.
Ja, ich habe genau an den Track gedacht, als ich über Beat Switches gesprochen habe.
Ja, aber genau diese. Und dann ist noch eine, wie nennt man das, Interpolation so drin.
Mhm.
Ja, aber vielleicht hören wir einfach.
Es ist ein Banger.
Dope shit. Dope dick. Aber Mac Miller, Digga, einfach Maschine, der Mann, Digga.
Krass. Also ich habe direkt tatsächlich jetzt beim letzten Part, habe ich sehr, sehr, was den Flow anging, an Jack Harlow denken müssen.
Ja.
Weil der ging auch, der geht jetzt, also der hat ja auch nur ein Album gedroppt, aber da ging er auch so in diese Flows rein. Und das habe ich auch sehr gefühlt, dieses innerhalb von einem Satz so technisch zu arbeiten, dass du halt was aussagst, was andere Rapper in 10 Sätzen bringen.
Ja, Mann.
Das finde ich krass.
Ja, Mann. Und es hört sich effortless an, Digga. Das ist krass, Digga.
Können ganz wenige Rapper.
Ja.
Das ist so Genetik-Style, so deutsch jetzt basierend.
Ja.
Vielleicht so ein Shindy noch.
Ich muss sagen, so Sachen wie... What's a God without a little OD, just a G? Erinnert mich ein bisschen an Lil Wayne tatsächlich, vom
Wordplay
her. So.
Yeah. Ja, gut, ich glaube, Lil Wayne ist ja sowieso so der Grandfather of the Shit, so dieses.
Ja, der ist von jedem der Grandfather.
Wahrscheinlich, ja. Aber dann ist jetzt für mich halt so
dann Mac
Miller der Grandfather oder der Father von Jack Harlow, so was den Style so angeht.
Deshalb fand ich dann auch sehr gut die Reference mit Jack Harlow, weil er auch diesen effortless Style fährt, so, aber trotzdem. kann er komplexere Sachen damit aussagen als
95%. Und dann kommt natürlich noch dieses Melodische dazu. So.
Ja, also ja normal, super Digga.
Nice. Dieses, also ja. Bei Jekalo ja auch teilweise. Ja, also,
ja. Ja, dieses musikalische Verständnis kombiniert mit einem lyrischen Anspruch ist halt einfach, ja, also das ist halt selten
und,
so, das
und
ist
geil. Swag irgendwie.
Vielleicht kriegen wir von Jekalo ja auch noch ein paar jazzlastigere oder swinglastigere Alben oder irgendwas in eine eigene Richtung. So.
Ja, der ist ja jetzt schon ein bisschen country-mäßig unterwegs
gewesen. Vielleicht auch vielleicht eine country-mäßige Richtung, also ja. Ich meine, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Mac-Shit gehabt, so, ja, aber vielleicht ja, kann er das
nur ein bisschen die Fackel weiter, wie heißt das, pass the torch, ja, und dann muss er die weiter
annehmen, so eher.
Genau, erstmal annehmen.
Ja. Mac Miller möchte dir eine Fackel schicken, nimmst du an.
Fuck, ich hab einfach Airdrop offline gedrückt. Mach doch mal.
Ja, Karriere vorbei.
Fuck. Karriere vorbei,
ja. Was ich noch aus der Produzentensicht zu dem Track sagen will, also klar, dieser Beat-Switch allein so schon ist richtig krass, aber was mich richtig gecatcht hat, ist die Effektierung auf den Hi-Hats in der zweiten Beat-Hälfte. Das ist super nice, also richtig geiler, kreativer Shit einfach, so, weil bei Hi-Hats häufig das Ding ist, ich habe letztens erst wieder eine Diskussion darüber gehört, dass Hi-Hats tot sind, dass man keine Hi-Hats mehr benutzen soll, yeah, als Produzenten.
Achso, weil Trap es zu ausgelutscht hat, yeah, mit den...
Ja, das ist genau das Hi-Hat, also das generell, man soll weniger Beats mit Hi-Hats machen oder einfach komplett auf Hi-Hats scheißen, weil, aber das fand ich jetzt
vielleicht
ein bisschen übertrieben.
Vielleicht noch ein bisschen sparsamer, aber
dann ich fand es auch komplett übertrieben so, aber ich verstehe schon so, wo es herkommt, so, dass es immer so dasselbe Schema ist bei Hi-Hats inzwischen, und da ist halt, das hat halt richtig geile Textur gehabt. So richtig, so verglitschten Scheiß da drauf. Ich weiß nicht genau, wie das. Wahrscheinlich irgendwie mit Effectrix oder sowas gearbeitet. Aber das ist auf jeden Fall inspirierend. So, das inspiriert mich jetzt auch dazu, mal meinen zukünftigen, in den nächsten Beats ein bisschen mehr irgendwie crazy
experimentell
zu gehen mit denen.
Also es muss ja nicht mal so von vornherein im Beat drin sein. Es kann ja auch sein, dass man das einfach so im Nachhinein noch irgendwie ran swingt, irgendwie, als dass man mit dem Künstler zusammensitzt und sagt, yo, da nochmal so ein Beat-Switch und wir machen was komplett anderes oder so. Oder am Ende kommt ja auch nochmal, ich weiß nicht, was es ist, und da kommt so ein Chor irgendwie drüber und weiß nicht, ob das Halftime ist dann oder was. Also es ist nicht ein komplett neuer Beat, so, aber es ist nochmal so ein Breakdown irgendwie so. Ja. Die komplette Produktion ist so variabel irgendwie und so vielseitig, so das komplett krasser Unterschied zu diesem 0-15 Fließband-Shit, so, weißt du.
Ja.
Und deshalb, das feiere ich. Das hat,
I would
das
say Kato opened up the gate.
Ja.
Ja, Mann.
Yes, ja, guter Take. Ich bin begeistert. Guter Take. Ist immer noch in meiner Rotation. Ich höre das jede Woche mindestens 5-6 Mal.
Das, immer stimmt, noch, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe, es war ja eine Live-Show, die ich gesehen habe, wo ich den Track rausgedingst habe. Und da habe ich gedacht, hat er eine nice Energy, und von der Songstructure ist er auch so ein bisschen für so ein, genau, eigentlich so ein Live-Ding, so ein Hymnen-Ding, auch so mit dem Bad Boys-Reference, so, das kennt ja jeder so, und das kann ja jeder mitsingen, mitgrölen. Yeah, yeah. Und da habe ich gedacht, so, okay, das ist halt ein Live-Banger. Und dann habe ich die Recorded-Version einfach angemacht und habe gedacht, ey, da kommt trotzdem noch genau an diese Energy ran und hat trotzdem diesen Hymnen-Effekt. Und das hat mich auch schwerst beeindruckt, einfach, dass die Live-Version und die Recorded-Version beide hohe Energy-Level haben.
Safe. Aber das ist normal. So, wenn du es nicht kennst, zieh dir das Tiny Desk rein von Mac Miller, Alter.
Das kenn ich
von
schon.
Von dem Swimming-Album so.
Ja, schadet nicht, sich das nochmal anzugucken.
Absolut nicht.
Oh, krass.
Ja, das war deine Woche. Ja, ich habe diese Woche meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich wollte mir eigentlich Man of the Moon 1 ranhören. Für diese Woche habe ich ja letzte Woche angekündigt.
Oder Schlawiner, schon wieder aufgegessen.
Aber ja, ich kam leider nicht dazu. Aber stattdessen, ich habe diverse Platten zum Geburtstag tatsächlich geschenkt bekommen. Shoutout an Heike an der Stelle. Danke für die Platten. Die Mutter von meiner Freundin hat die mir geschenkt. Da war unter anderem Currents von Tame Impala dabei. Boah. Eins meiner Lieblingsalben. Also kannte ich natürlich vorher schon. Also ich habe ja auch eine Wunschliste gemacht mit allen Vinyls, die ich mal haben möchte, so, weil ich eigentlich.
Also, eher wenn ihr so Bock habt auf PayPal und so.
Falls ihr Geld zu viel habt, wir haben Nutzen dafür.
Die Aktion ist wieder gestartet.
Oder wenn ihr Platten habt, ne?
Genau. Egal, was ihr habt, schickt uns alles.
Also klar, bei Platten ist es auch immer cool, so einfach random Platten zu bekommen, so vor allem auch für Samplen. Aber eigentlich habe ich lieber so meine Top-Alben, die ich
absolut... Die du ins Regal stellst und dann auch mal auflegst. So.
Genau. Und da war halt jetzt, wie gesagt, Currents dabei. Und ich habe wieder nochmal ein paar Mal komplett durchgehört. Und erstmal auf Vinyl klingt alles nochmal irgendwie geiler und fetter. Es hat alles so... Vor allen Dingen Bass, wenn das halt vor allen Dingen moderneren Platten, die alten Platten sind halt sehr, sehr dünn gewesen. Da waren teilweise auch dann Platten dabei, das war von The Doors, glaube ich, habe ich nochmal nachgeguckt, hatte ich irgendwie vor einem Jahr oder so mal in meiner Story gehabt, wo ich so ein Video gemacht hatte, wo ich so einen kompletten EQ-Tilt machen musste, damit die Platte überhaupt Bass hat, weil diese alten Platten so wenig Bass hatten. Aber die neuen sind halt viel, viel dicker von der Grundstruktur. Von daher kannst du halt auch viel mehr Bass da drauf pressen, weil du ja wirklich da Rillen reinbohrst in dieses Ding und Bass halt sehr, sehr tiefe Rillen braucht. Und deswegen, also es hat auch so einen super nice und crispy Sound. Und es wird halt direkt vom Tape auf die Platte gepresst. Das heißt, da ist keinerlei digitale Verzerrung oder keine digitale Qualitätsminderung dazwischen. So, das ist halt wirklich komplett so, wie es aufgenommen wurde. Und ja, also klar, man kennt, also die ich will jetzt nicht nochmal die Top-Tracks irgendwie, klar, ich kann nochmal kurz meine Lieblingstracks anschneiden, aber ich würde lieber einen Song, den ich da entdeckt habe, den ich vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte, jetzt wieder beim Durchhören gleich mal anspielen. So, mein Lieblingssong ist natürlich The Less I Know The Better, ist natürlich der Smash-Hit schlechthin. Kennt, ist, glaube ich, auch sowieso immer noch mit der bekannteste Track von Tame Impala. Dann The Moment finde ich richtig nice. Und Eventually ist auch noch ein sehr, sehr geiler Track. Und Let It Happen ist so ein Ding, das ist bei mir so ein, der ist geil, aber es gibt diese eine Stelle, die mich so maximal abfuckt, wo er das so sich anhört, als würde das hängen bleiben. Und der loopt das viel zu lange. Es geht mir richtig auf die Nerven irgendwann so, weil er zieht das wirklich so bis zum
Family Guy mäßig.
Ja, genau so ein Ding ist das. So, wirklich so bis zum letzten Dings, bevor du sagst, Alter, Junge, okay, ich mach das, ich skip jetzt. Aber das Video dazu ist richtig krank, das kann ich auch nur empfehlen. Also, es ist wirklich krass. Also, vielleicht ist es auch, also es hat auch so einen künstlerischen Aspekt, weil es halt, wenn man das Video kennt, geht um so einen Typen, der kriegt da irgendwie einen Herzinfarkt am Flughafen, und es geht einfach in dem Track ja darum, so dass du einfach Dinge geschehen lassen sollst und die nicht
kratz halt ab.
Ja, im Endeffekt ja, also mach dir nicht zu harten Kopf. Yeah. Lebe halt im Moment.
Don't worry, be happy.
Genau.
Ich glaube, es ging auch mehr darum, dass es jederzeit passieren kann, als dass er dann in dem Moment sich sagt, so ja, okay, yeah, lass don't passieren. Worry.
Und deswegen ist es halt auch, das soll, glaube ich, schon mal diesen Stressmoment vielleicht einfach highlighten, sowas. Aber ein Track, den ich jetzt zeigen wollte, der nennt sich Past Life. Da ist am Anfang, ist wie so in so einer, so ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, ob ihr Kavinsky kennt, das ist so ein Synthwave-Artist, ihr kennt vielleicht Nightcall. Das ist so
von Drive mit Ryan Gosling.
Ich kenne den Film, wir haben ihn zusammen gesehen, aber.
Da ist er auch, glaube ich, drin.
Der ganze Soundtrack ist ja so Synthwave shit, so irgendwie, aber ich kann mich da an nichts einzeln.
Der hat auch so Songs, wo er dann so wie so Radio-Übertragungen sind und sowas. Das hört sich so ein bisschen danach an, auf jeden Fall dieser Intro-Part.
Boah, super geiler Film, by the way.
Also, ja. Drive?
Super atmosphärische Shit, auch mit dem Soundtrack zusammen vor allem so, also
ja,
super krass.
Und ich fand nämlich genau vor allen Dingen bei Past Life auf der Platte nochmal so, dass da kam der Bass so richtig geil rüber. Ich habe es leider nur auf meinem Billo-Plattenspieler, den ich oben im Zimmer habe spielen lassen, wo so eingebaute Speakers drin sind. Also es ist halt kein Vergleich zu dem, was ich hier habe, aber leider hat irgendeiner meine Nadel abgerissen anscheinend an keine Ahnung, irgendwie gegengekommen oder so.
Scheiß Hero-Junks.
Ja.
Die Crack Joe, was machst du wieder?
Heißt out.
Hey, ich rauch nur. Was
und ja, die neue kommt erst morgen.
Digga, hat es lang gedauert, bis ich verstanden habe.
Alter. Deswegen habe ich das nur auf dem kleinen Plattenspieler gehört, aber da kam, hat der Bass mich so mitgenommen, dass ich mir das dann jetzt nochmal so reinziehen musste. Ich spiel's mal an, also.
Boah, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Das war sehr, sehr krass, Digga.
Ja, ich finde es halt echt richtig, also das erzählt ja so eine Story auch, so das Storytelling da drin ist richtig krass, wie er halt so die ganze Zeit mit sich struggelt, ob er seine Ex-Freundin oder keine Ahnung, irgendjemanden, ich weiß nicht genau, irgendjemanden wieder anrufen und dann am Ende hörst du halt so das Piep und das Hello von der Dings, aber...
Ich war ganz anders unterwegs.
Es ist halt wirklich ein richtiger Trip, dieser Song.
Ja, also ich konnte gar nicht auf die Lyrics hören, überhaupt
nicht. Ich auch nicht, ich war voll
wie gesagt, für mich war das wie ein fucking Raketenstart, Alter. Das fängt so an. Dann kommen diese übelst distorteten Bässe rein, Alter. Ja. Das so, dann wird so diese erste Rakete irgendwie abgekoppelt, so mäßig so. Dann werden so die restlichen Trägerraketen irgendwie abgekoppelt und dann kommt so ein Glockenbeat irgendwie so rein, so mäßig, Alter. Und dann floatet er einfach so durch den Space irgendwie so. Und da war, es gibt eine Ex-Freundin und shit, Alter. Ich bin völlig anders unterwegs. Ich hab so andere Bilder im Kopf gehabt, nur durch diesen Beat, weil ich gar nicht auf die Lyrics achten konnte.
Digga, ich lag einfach gerade den ganzen Song über in der Kuppel von Leich und Teich.
Ja.
Oh, einfach so, Digga, und alles hat sich gedreht. Oh, kranke Scheiße.
Also ich find's halt richtig krass, was er auch für Effekte verwendet auf den Vocals. Also es ist halt alles voll... Mit Phasern und so. Teilweise hat er wirklich auch später im späteren Album bei The Slow Rush hat er auf dem Master einfach einen Phaser drauf. Und das ist sowas, wo du jeder Musik Engineer, Lehrer, Dozent, die den Kopf abschlagen würde, wenn du sagst, ich lege mir jetzt mal einen Phaser auf meinen Master. So. Aber das macht halt diesen super krank vertrippten Sound, diesen super psychedelischen Sound. Mhm. Und es ist einfach so atmosphärisch, dieses Ding. Also
safe.
Und generell der Bass in dem Teil ist einfach auf einem anderen Level. Also es ist wirklich generell, der hat ja also immer sehr, sehr kranke Basslines. Also bei The Lesser Know The Better ist ja die Bassline quasi so dieses haupttragende Element, was wirklich diesen...
Das, feels like it always going backwards, so fände ich zum Beispiel auch super nice.
Ja, hat er
gerade auch von der Bassline in meinen Augen getragen. So.
Ja. Aber ja, das war so mein Ding der Woche. Das war wirklich so das Teil, wo ich dachte, okay, krass. Also deswegen liebe ich es auch immer noch mal, Alben auf Vinyl zu haben, weil...
Und das hast du vorher wie oft schon gehört?
Ja, ich habe das ganze Album habe ich safe schon 10 Mal gehört oder so. Ja,
und trotzdem findest du noch irgendwas drauf, wo du denkst, yo, fuck, shit.
Ja.
So, das kann halt, was wir am Anfang hatten, so der Mensch, der dann halt sagt, ja, ich mache jetzt in der Nacht halt so und so viele Tracks und flex die als Album raus, so, der kann das nicht von sich behaupten. Also wenn das jemand 2-mal anhört, 3-mal anhört, 4-mal anhört, dann ist schon krass, aber dass es jemand 10-mal anhört und immer noch irgendwas entdeckt, wo er denkt, yo, wie geisteskrank und noch überrascht ist, so.
Ja, ja.
Aber das ist halt diese Liebe fürs Detail oder diese Massenproduktion, ne? Dieses
das ist halt eher so in der Manufaktur handgefertigte Kunst so.
Ja.
Und
das ist der Edelstuhl in der Boutique, den du nochmal extra mit eigenen Händen festschrauben musstest. Du musst 3 Jahre drauf warten, bis er fertig ist. Oder du hast halt deinen McDonald's-Burger, Alter.
Das ist halt wirklich bei ihm, der lässt sich auch 3 Jahre mindestens oder 4 Jahre auch mal Zeit für ein Album. Und das Krasse bei ihm ist ja auch, er macht ja wirklich alles selbst. Es ist auch auf der Platte, ist es nochmal extra drin, steht es nochmal drin. Written, recorded, performed, mixed by Kevin Parker. So, er macht da wirklich alles. Also wirklich, da nimmt er sich auch selbst auf. So, da denke ich mir so, Bruder, wie macht er das?
Ja, schnell auf den Knopf gedrückt und dann ab in die Move gerannt.
Ja.
Das ist geil. Einsatz verpasst.
Wieder zurückgerannt.
Verdammt, nicht drauf gedrückt.
Das hat auch noch 3 Jahre. So.
Ja.
Deshalb, das ist der Grund.
Oh. Ja, Mann. Also ich weiß ja, was das für ein Struggle ist, sich selbst aufzunehmen, wenn man, vor allen Dingen, wenn man die Booth nicht im selben Raum hat.
Yeah,
also, das ist halt ultra nervig. Also da größten Respekt für diesen Mann, also wirklich absolut Inspiration auf allen Ebenen.
Aber gut, es ist nicht auch so, dass sich viele mittlerweile im Raum aufnehmen, also dass man keine Buch mehr braucht.
Wester Gunn hat der Randy gerade am Wochenende erzählt.
Der hat sich einfach so einen komplett leeren Raum, also da war wie keine Möblierung drin, das war wie so eine Eingangshalle, so, du hörst den übelsten Raum.
Und dann noch mit der Wester Gunn Stimme. So.
Und dann nimmt er sich einfach selbst auf. Also alles möglich.
Cool, beware of the quiz.
Ja, ich habe wieder 3 Songs vorbereitet, die rückwärts abgespielt werden. Bereitet mal alle eure Soundboards vor. Ich habe es diesmal ein bisschen schwieriger gemacht. Letzte Woche wart ihr alle ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Ich habe jetzt alles noch ein bisschen einen Low-Pass-Filter drauf gemacht und Hall, also das ist noch ein bisschen schwieriger wird.
Eieieiei. Als ob es nicht schon schwer genug
so,
war.
So, jeder mal einer nach dem anderen, dass ich weiß, welcher Sound zu wem gehört. Okay, du bist Yeah, du bist Straight Up und du bist der Lope.
Yeah.
Alles klar. Dann legen wir mit dem ersten Song los.
What? Ja. Hast du gedrückt? Hast du gedrückt?
Du hast auch gedrückt.
Ja, hast du nicht gedrückt?
Nee.
Ich hätte schon können, es hat noch jemand angedrückt. Warte. Kanye, aber wer ist denn der Track, Digga? Life of Pablo? Nicht der erste, sondern der zweite. Digga. Part 1?
Ja.
Father Switch mal eins.
Ja.
Ei, Eigner.
Krass, dass du es rausgehört hast.
Hart, ja.
Hä, hast du mit dem.
Ich hab an Travis gedacht gerade.
Spiel nochmal.
Jetzt fängt der Carnivers an.
Hab ich nie gehört. Ich dachte irgendwie so irgendwo im Immer Ready Umfeld, so war ich gerade am Suchen, wäre ich niemals aufgekommen.
Geil.
Krass.
Ting, ting.
Ja.
Boah. Hab ich heute Morgen noch gehört, vielleicht habe ich auch auf Worte.
Ihr habt hier abgekartet das Spiel, oder was hier? Ihr zwei steckt doch unter einer Decke.
Oh. Ich hätte echt extra
wie ich mit der Frau des ein oder anderen Gesprächskünstlers. Oh, das war voll falsch. Sprechgesangskünstlers. So.
Ich hab extra wieder einen Kanye West Song genommen, weil ich mir da immer denke, dass du dann auch eine Chance hast.
Bro, weißt du, das nächste Mal bin ich einfach der Question Master und dann kannst du damit machen, weil ich glaube, das macht am meisten Sinn.
Musst du natürlich dann auch dann vorbereiten, ne?
Okay, mach ich doch nicht.
Ja, okay,
sag mal. Du hast Lust, ne? Er bereitet vor, ich mach Question Master.
Können wir auch machen.
Ja, Mann. Also Questions, er bereitet vor oder was? Und du?
Er bereitet vor, ich präsentiere die Questions und ihr seid dann die Questions am Beantworten.
Ja.
Weil ich glaube, das ist ja dann, also ich will jetzt nicht schwarz malen, aber ich sag mal ehrlich, ich gehe heute davon aus, dass ich maximal einen Punkt nach Hause hole.
Wir sind erst bei 1 von 1.
Das kommt ja noch ein bisschen was.
Ja. Okay. Ja, seid ihr alle wieder ready?
Leichter wird's nicht. Ja, ich bin ready.
Ab geht's.
Die Reihenfolge ist auch super nice.
Ja. Ja. Passt auch gut. Passt auch gut. Ja.
Fuck. Yes.
Skywalker?
Ja. Von?
Travis und wer ist der andere Nasenbär? Wer ist der?
Gibt das Punkte? Oder?
Ja, klar.
Sag.
Ja, Miguel.
Ja.
Ach, Miguel, Digga.
Warum? Wir schmeißen dir die Punkte raus. You get a point. You get a point.
Yeah.
Bo. You get no point.
Schmeiß die Punkte durch den Club und schreib. Bo, bo. Dafür das Punkte kommen.
Okay, seid ihr ready für den dritten Song?
Jeder. Ne?
Ab geht's.
Straight up. Oh, kommt direkt bekannt vor.
Ja.
Ja. Bianco.
Yes.
Bianco, Young Hearn und Rin.
Digga, was?
Ich wusste die ganze Zeit nicht. Also bist du sicher, Digga?
Das ist krass. Nee, kein Meter.
Das ist krass.
Null.
Ey, direkt diese ganze, der ganze Intro-Part, diese verschickte Dingens, so, das kommt direkt so jetzt bei den Drums, wo die eingesetzt haben, da war es direkt dann
obvious. Jetzt war ich wieder im Army-Rap-Bereich und da bin ich dachte so an Rocky oder so ein Scheiß.
Ja,
so.
Oh. Ja, ich habe auch da versucht zu suchen, dann ist mir eingefallen, ich kenne eh keinen Namen von so einem Song. Und dann kam wieder der Affe, der einfach so nur geklatscht hat.
Geil.
Ja,
ey, rasiert, Digga.
Nice. Digga, 3-1-0.
Ich finde das Format sehr cool mit dem Remix.
Ja, Sample Drachen auch dein Ding, so, ne?
Ja.
Ja, shit.
Ja, das war dann die erste Kategorie. Kommen wir zur zweiten. Ich habe wieder wahr oder falsch.
Brauchen wir da Buzzer? Ne, brauchen wir nicht.
Nein, ihr könnt eure Daumen in, aufwärmen.
Hallo, ihr hören Kinder zu.
Okay, sorry.
Deine eigenen.
Macht eure Daumen warm.
Ja, danke.
Seid ihr bereit für
was
die erste
Aussage? Was ist oben, was ist unten? Wow, schwer.
Seid ihr bereit für die erste Aussage?
Ja, ja, ja.
Okay. Fakt 1. Tupacs erster Rap-Name war MC New York. Wahr oder falsch?
Was?
MC New York? Das wäre so weg.
Ich bin sehr unsicher.
Drei, zwei, eins.
Ey, wenn es jetzt wirklich wahr ist.
Es ist wahr, ne?
Der hat einen anderen Namen.
Nein. Oh Gott.
MC New York.
Krass, also das ist ja wirklich mal einer der wacksten Namen, die ich jemals gehört habe.
Das muss aber ganz früh gewesen sein. Weil so
da gab es ja noch keinen Rap, oder?
Der ist ja,
hey, Tupac kommt doch gar nicht. Tupac kommt doch gar nicht. Kommt der aus New York?
Dann ist er nach Baltimore gezogen.
Stimmt.
Und dann kam so Oakland oder so. Und dann
ist er an die andere Seite.
Also wie war diese Richtung, so Bay Area und shit. So. Aber erstmal New York, dann Baltimore. Okay. Aber das war sau früh, deshalb bin ich überrascht.
Das ist ja krass.
Ja.
MC New York, Digga. Ist hart.
Ey, fucking wack, Alter. Ich habe letztens noch 8 Mile auch gesehen. Und dieser Dude, der sich dann in den Schwanz schießt, so, ne?
Ah, ja.
Der will dann die ganze Zeit, dass sein MC-Name MC Bob ist, Alter. Das ist schon wack as shit, Alter. MC Bob. Und Eminem ist die ganze Zeit so, ja, ey, yo, er liegt voll im Krankenhaus. Und so, ja, MC Bob, Alter. Aber MC New York ist halt auch ziemlich wack.
Okay. Gut, zweiter Fakt, zweite Aussage. 93 till Infinity sollte ursprünglich 91 till Infinity heißen. Wahr oder falsch?
Ich weiß halt gar nicht, warum es 93 heißt, deshalb ist das schwer.
Okay. 3, 2, 1.
Da hast du mich gesagt, oder? Nein, Robin hat es, glaube ich, gesagt, was die Lösung von den Dingen ist, oder?
Er hat gesagt, er weiß gar nicht, warum es 93 heißt.
Ja. Sag, was du sagst?
Ja, die Aussage ist falsch. Und wisst ihr, was die richtige Antwort wäre?
Bugfish.
Also wenn ihr die Aussage korrigieren könnt, gibt es natürlich nochmal einen Bonuspunkt.
Ja?
Ja?
Buzzer. Es heißt 91 till Infinity und nicht 93. Heißt 93 till Infinity?
Nein, der Track heißt wirklich 93.
Heißt wirklich 93?
Yeah. Ja.
Ich hab gedacht, du hast uns gebrainfuckt und er heißt 91 und dann hat er uns deshalb habe ich das gedacht, dass du gesagt hast.
Oh, okay, das wär richtig asozial.
Aber Dings, wenn ich jetzt was sage.
Ja, nein, so hätte er gar nicht.
Hat mir meinen Punkt abgestritten oder habe ich den jetzt safe?
Nee, du kriegst jetzt nicht einen Minuspunkt,
weil ich was falsch sage.
Weil du jetzt was. Der hat ja auch
erzählt. Ich hab auch nicht Quatsch erzählt.
Dann sage ich jetzt einfach, eigentlich sollte er 90 till Infinity heißen.
Nee.
Ich sag mal, der sollte von Anfang an 93 till Infinity heißen.
Auch nicht. Er sollte 92 till
Infinity heißen. Oh, das hatte ich zuerst im Kopf. Ich hatte das zuerst im Kopf. Verdammt.
Warum?
Mann, hast du
irgendwelches
Halbwerk? Ja, nee, da habe ich. Also, ich könnte es jetzt nochmal nachschauen, ja? Also,
ja, mach
wenn
das
ich
mal.
Das wirklich
mach das mal. Das
so schwer interessiert. Mich
also,
was, so gedingst das
weil ich weiß gar nicht, warum er überhaupt 93 ist, so. Also Jahreszahl, klar, aber...
Yeah, der sagt es auch nur in den ganzen Tracks, das glaube ich nur einmal, sagt er 93 till Infinity, kill or they wack shit.
Kennt ihr den von Mowgli?
Ja, ja, natürlich.
Ah, ja.
Ist kranker Song.
Ja, kranke EP, Alter, das ganze Ding.
War das nicht das Album sogar?
Kann sein, dass es auch ein Album war.
Spielverderber, oder?
War das ja, genau. Ich wollte das nicht Album sagen, vielleicht ist auch ein Album, aber super, super krass.
Das war, boah, huiuiuiui.
Ja, Mann.
Ganz schön krass.
Ich glaube, auf alles gut, so ist Mord noch so ein geistkranken Part, Alter. Oh.
Das hört sich nach Mord an.
Oder ist das vielleicht sogar 93 to Infinity sogar? Ich weiß nicht. Irgendwann Mord noch über einen kranken Part am Ende und das ist super heftig, Alter. Das ist super geil.
Boah, also er ist auf jeden Fall nicht als Feature gelistet auf dem
Track. Der taucht doch nicht auf dem Track, wo er drauf ist tatsächlich. Steht nicht bei.
So, dann wahrscheinlich alles versteckt. Gut, würde ich sogar eher denken.
Kann sein.
Da.
Ich zahle irgendwie. Nee, was sind deine Eltern und ich finanziere sie mit meinen Steuergeldern.
Ja, Mann.
Moment, Mann. So ein geiles.
Ich hab Schwachsinn erzählt. Und zwar war die Aussage eigentlich richtig. Da sollte er wirklich 91 to
Infinity.
Also kriegen wir alle keinen Punkt. Ja, also hat keiner von euch einen Punkt.
Also an sich,
oh Mann.
Gut, dass ich nachgefragt habe, sonst hätten wir voll den Cap erzählt, aber jetzt habe ich einen Punkt verloren.
Ja, ich habe jetzt gar keinen Punkt. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich einen Punkt habe heute. Scheiße. Eieiei.
Ja, und.
Mahlzeit.
Würzig.
Nein, warte.
Was? Würzig. Würzig. Ich habe ein neues Wort für cool.
Ja.
Skandinavisch.
Das ist schon maximal cool Endlevel,
oder?
Ja, also das Ding ist, also der heißt halt 93 till Infinity, weil die halt der 93 rauskam und die haben halt ursprünglich 91 damit angefangen, den zu schreiben und es hat einfach so lange gedauert, dass es dann statt 91
doch 93
war.
Okay, und wo ist jetzt der Cap gewesen?
Ich habe ja
sollte, zwei Jahre die
Aussage war
haben.
Ja, die ich gesagt habe, war
korrekt.
Das war ja richtig. 93 till Infinity sollte ursprünglich 91 till Infinity heißen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Eigentlich wollte ich die Aussage absichtlich falsch machen und ich dachte, es wäre
92 gewesen. Ach so, okay, aber es war wirklich
91. Aber es war 91,
ja. Ja, gut. Ja.
Mit der Intention, es falsch, absichtlich falsch zu machen, habe ich eigentlich, auf mich selbst gedribbelt.
Das sieht auch den Besten.
Neymar,
dribble.
Linksfuß. Die dritte Aussage, da bin ich mir sicher, dass ich da nichts irgendwie verdreht oder vertwistet habe.
Ja, nee, stimmt.
Obacht.
Obacht.
50 Cent's Many Man war ursprünglich ein Dr. Dre Song. War oder falsch?
Boah.
Heute, Alter.
Heute der Belästigung.
Okay. 3, 2, 1. Die Aussage ist falsch.
Schon wieder könnt.
Schon wieder die könnt. Aussage korrigieren.
Darf ich auch?
Ja.
Ja, komm.
Mein Pop-Smoke-Track, ganz klar.
Ganz klar. Der Ding geklaut. Boah.
Es hätte eigentlich ein Ice Cube-Song sein sollen.
Nein.
Verdammte Scheiße.
Dr. Dre hat ihn produziert.
Nein.
Fuck. Die ganze Last des Universums liegt auf deinen Schultern.
Hallo? Ja. Ich höre mich noch, aber irgendwie war so ein Pop.
Richtig.
Also mein einziger Guess wäre jetzt Eminem, aber es ist safe. Ist das kein Eminem-Song, Alter? Game? Weiß ich nicht, ob der zu Richard oder Trine Zeiten überhaupt schon am Start war, so.
Das ist nämlich auch die Frage, wer zu deren Zeit.
Und ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Young Buck oder Lloyd Banks Song war oder so. Also wirklich, am Ende ist es eh irgendwas, was gar nicht in diesem Camp stattfand. Ich habe keine Ahnung. Jay-Z.
Nein. Es ist Nas.
Ah, lol, boah, war ich nicht so weit weg. Immerhin eine richtige Stadt getroffen. Also, da gibt es auch Punkte.
Ja, also. Damn. Miese Ausbeute für euch.
Aber immerhin sind diesmal alle mies. Ich bin bei 2 Punkten, du bist bei 1 oder 0.
Ja, er ist ja mal sehen momentan.
Ich hab erstes Format alleine gespielt.
4, 5? Er hat 4.
Ich hab nicht gezählt.
4. Ja.
Na gut, okay, nur wir sind scheiße, Mann.
dann kommen wir jetzt zur dritten Kategorie. Da hat der Paul auf jeden Fall auch wieder mehr Chancen. Ja, und zwar das Punchline-Quiz. Deutsch, und zwar diesmal Deutschrap pur.
Danke.
Und da sind auf jeden Fall Dinge dabei. Wenn du die nicht, wenn du die nicht errätst, dann bist du auch nur einfach selbst dran schuld.
Bist du jetzt wirklich
nein.
Wenn ich die selbst nicht errate, bin ich selbst dran schuld. Könnte der Crackjoe die auch für mich erraten, bin ich.
Warte, jetzt müssen wir wieder Buzzer und so, ne? Müssen wir jetzt wieder.
Ja, klar, ihr braucht den Buzzer.
Eieiei, Mann, was muss ich eigentlich noch alles machen? Du?
Also, es besteht natürlich wieder die Chance, ohne dass ich euch die Antwortmöglichkeiten gebe, abzuräumen und einen extra Punkt einzuheimsen.
Okay.
Oder ihr lasst mich die Antwortmöglichkeiten sagen und dann könnt ihr 1, 2 oder 3, dann hat jeder die Chance, Punkte zu
kriegen. Und ob ihr wirklich richtig steht?
Seht ihr dann, wenn das...
angeht.
Yeah, angeht. okay, seid ihr ready? Okay. Die erste Line ist: Babyface, Lady Shave, genießt deinen Welpenschutz, El Capone raucht Weed, bevor dich Ivan in die Elbe schubst.
Ich weiß.
Ich hab nicht gedrückt.
Yeah. Ich weiß.
Ja.
Materia?
Ja.
Yeah.
Yeah.
Auf dem Haftbefehl-Track Rolle mit meinem Besten.
Yes.
Stark.
Ja!
Sehr, sehr stark.
Das mein Punkt.
Drei Punkte.
Drei Punkte sogar. Ja,
Künstler, Song,
Pau, letzter.
Abgeräumt ohne...
jetzt spielt doch wieder Spaß.
Ja, guck mal. Back in this.
So, dann die zweite Line. Rapper sind seltsam, rappen, dass sie Geld haben.
Kollege.
Guck mal, jetzt geht's los.
Boss Aura.
Yes.
Stark. Wieder drei, das sind 6 Punkte jetzt mit 2 Buzzern.
Ja. So, so lobe ich mir das doch.
Dann die dritte und letzte Line. Berlin Untergrund-Rap. Ich bettle Mutterficker weg. Mann, dein Vater ist ein Opfer, deine Mutter ist ein Depp.
Frauenarzt. Das ist, und zwar auf 30F80.
Ja.
Damn!
Okay, gut.
Paul hat gewonnen. Ich wusste, es muss ein Frauenarzt-Lyric sein, aber ich wusste nicht, was zum Fick das für ein Track sein könnte, Alter. Und wollte erstmal. Ah!
Shit!
God damn! Ey. Neuner, ich glaube, noch niemand hat niemals 9 Punkte gehabt, so, by the way. Heult die ganze Zeit nach einer Frage schon rum.
Und shit, Alter. Ich hab schon aufgegeben, bevor das Spiel angefangen hat.
Jetzt bin ich letzter. Toll.
Du hast einen Punkt.
Du hast wenigstens einen Punkt.
Das ist das erste Mal, dass ich gewonnen hab.
Yes, ey, wo können wir so einen Applaus haben?
Ich auch nicht.
Damn, son.
Ja.
Ja, mies.
Geil, beste Folge ever.
Ja, Mann.
Ja, das war wieder nett mit euch.
Ja.
Bin jetzt wieder froh, euch lange nicht mehr zu sehen.
Und das Ende müssen wir rausnehmen. Das war zu alles.
Ich zensiere dich.
Ja. Gut. Machen wir so, jetzt müssen wir wieder piep, piep.
Ja, genau.
Dein Kopf wird so zensiert, aber was du sagst nicht.
Oder bist du eine Tomate einfach?
Einfach so schwarzer Balken, so Bildzeitungsstyle, Alter. So.
Aber sag das mal drauf. Geil.
Genau, so machen wir das.
Nicht.
Ja, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder.
Ja.
Macht's gut und bleibt alle
geschmeidig
in eurem Schritt.
Ja, warte. Bleibt.
Crispy clean.
Ja.
Wie der Boy.
Aber nicht wie der Crackjoe.
Der ist nicht mehr clean seit Jahren.
Der Boy ist immer crispy clean.
Immer crispy clean.
Also clean nicht, aber crispy clean.
Aber crispy clean, das ist
okay, bevor wir hier noch weiteren Dünnschiss faseln, macht's gut, haut rein.
Adios.